Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen freien Podcast hier auf nerdpodcast.de. Und ja, wir sind ein bisschen verspätet dran, aber wir wollten das Thema trotzdem nicht auslassen. Und das ist wirklich eine Zeit, wo ich denke, oh fuck, bin ich alt geworden. Ja, und ich habe mir natürlich dazu Gäste geholt, weil ich kann nicht alleine darüber reden. Und als allererstes grüße ich natürlich erstmal unseren Gast, Domi. Grüß dich.
Affige Grüße an euch beide.
Und natürlich darf auch bei dem Thema Tim nicht fehlen. Hallo.
Mann, ich wollte denselben Spruch. Dann sage ich einfach mal nur hallo. Oh, hallo.
Ja, wir sprechen über eine Spielserie, die uns, glaube ich, alle drei sehr fasziniert und auch, ja, ich würde schon fast sagen, geprägt hat. Und das Ganze startete mit Donkey Kong Country 1. Und ja, also mein erster Eindruck, also ich habe zum Beispiel erst das SNES bekommen, wo Donkey Kong Country 1 auf den Markt kam, also relativ spät und auch nur deswegen, weil mein Vater so fasziniert von der Grafik war und weil der Dschungel wortwörtlich so realistisch aussah.
Ja.
Ja, hat er recht.
Ja, es ist ja auch so, ne? Beleuchtung und so weiter und so fort.
Ich finde wirklich, das sieht auch heute noch brutal gut aus.
Ja. Auf jeden Fall. Was waren denn eure ersten Eindrücke bei Donkey Kong Country 1? Also wo ihr das erste Footage gesehen habt, ich habe es erst im Werbeclip mitbekommen. Wir haben es durch die Werbung mitbekommen, die ja Nintendo damals wie heute ganz klassisch macht. Und ja, ihr könnt ja mal eure ersten Spuren zu Donkey Kong Country aufdecken sozusagen.
Ja, also es war mein erstes Videospiel. Ich war damals 4 Jahre alt, deswegen habe ich davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Mein Vater kam eines Tages von der Arbeit mit seinem Koffer und anstatt dass er da seine Akten und so drin hatte, hatte er plötzlich ein SNES mit ein paar Spielen dabei. Alter, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe mir halt die Cover auf den Cartridges angeschaut und dachte dann so, oh ja, cool, Affen, Dschungel, das ist ja voll süß, ne? Das gefällt einem 4-Jährigen halt. Das schmeißen wir mal rein und von der ersten Sekunde an war ich vollkommen geflasht, konnte gar nicht glauben, was da gerade passiert.
Ja, ist Wahnsinn. Ja. Ja. Und Tim?
Ich habe damals von Donkey Kong Country mitbekommen über, ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es eine Club Nintendo Zeitschrift war oder ob es dieser Nintendo Spieleberater war. Ich hatte damals diese riesigen großen schwarzen Magazine, diese Spieleberater und habe da drin rumgeblättert. Aber ich glaube, es war damals Club Nintendo. Und ich hatte diese Zeitschriften damals immer und dann habe ich da drin rumgeblättert und habe die Screenshots gesehen. Ich kannte halt die Figur Donkey Kong so grob, weil ich hatte davor schon mal Berührung gehabt zu dem alten Donkey Kong Spiel. Ja. Und habe gedacht, okay, ist das jetzt derselbe Affe? Weil er sah ja schon sehr anders aus. Ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist er anscheinend, heißt der halt auch Donkey Kong. Und dann habe ich das Spiel irgendwann bekommen. Es war nicht mein erstes Super Nintendo Game, aber ja, so mitten in meiner Zeit des Super Nintendo habe ich gespielt und ich war auch absolut geflasht von der Optik. Also das Spiel hat mehr zu bieten als die Optik, aber das war halt das, was damals so super krass halt ins Auge gestochen ist. Es gab andere super tolle Jump'n'Runs, Donkey Kong Country hält da mit und die Musik habe ich erst im Laufe der Zeit so krass appreciated, aber die Optik damals, die hat dann ja weggeblasen, ne?
Mhm. Ja, und vor allem auf einer Konsole, die eigentlich gar nicht für so eine Optik bekannt war. Ne? Die richtigen Grafikkracher kamen ja erst wirklich zum Ende der Ära mit dem Super FX-Chip. Ich meine, zwischendurch gab es mal Star Fox, klar, aber das war ja, ja, von der Framerate. Und es sah ja auch relativ einfach aus und dieses 3D hat man ja noch gar nicht so wahrgenommen, weil es ja nicht so wirkt. Also es war schon 3D, aber es war ja ansonsten ruckelig und so weiter und so fort. War ein tolles Spiel, keine Frage. Und man hat es auch gespielt. Und man konnte es so damals auch auf den Markt bringen. Aber Donkey Kong Country hat noch vor Yoshi's Island, vor allem Yoshi's Island kam ja noch mal ein bisschen später, mit dem Super FX-Chip Sachen eingerissen, die wir ja damals noch überhaupt nicht wahrhaben wollten auf der Konsole. Der Super FX-Chip, nur kurze Erklärung, war im Grunde genommen extra Chip auf dem Modul. Und der hatte im Grunde genommen mehr Leistung als das Super Nintendo an sich und konnte dann einfach, und das Super Nintendo war eigentlich nur noch für die Bildausgabe da. So, und das war echt eine krasse Sache. Und was man auch eingeführt hat, man hat sich ja schon mit 3D beschäftigt, weil die PlayStation stand ja schon am Himmel sozusagen. Donkey Kong Country kam am 24. November 1994 zuerst in Europa raus. Dann am 25. November 94 in den USA und am 26. November 94 in Japan. Und warum zuerst in Europa? Weil Rare halt ein UK-Entwickler ist. Und das hatte halt einige Vorteile. Ich will nur ganz kurz die Technik hier anschneiden, bevor die Podcast-Hörer hier wieder aussteigen. Aber du hattest halt eine Originalgeschwindigkeit, weil das Spiel direkt auf diese 50 Hertz optimiert wurde. Du hattest Fullscreen, was auch viele Spiele damals nicht mehr hatten, weil viele Leute aus den USA das rübergeschiftet haben in die PAL-Version. Und du hattest das erste Mal 3D-Effekte drin, die dann runtergerechnet wurden auf das Spiel. Also zum Beispiel die Modelle von Donkey Kong und Diddy Kong und so weiter und so fort wurden erst in 3D generiert und die Animationen wurden dann quasi in so ein, ich nenne es mal ganz simpel, GIF übertragen, um das dann auf dem Super Nintendo darstellen zu können. Jetzt wundert sich natürlich der eine oder andere, warum reden wir hier über 35 Jahre Donkey Kong? Naja, also die Figur Donkey Kong ist natürlich schon ein bisschen älter. Da ging es schon viel früher los. Und da haben wir eigentlich schon früher als Mario, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, es gab sogar ohne Jump. Also Mario war ja damals Jumpman. Mario wurde erst später Mario. Donkey Kong ist quasi so ein Origin-Charakter von Nintendo. Und da möchte ich natürlich jetzt mal, hattet ihr vorher schon Berührungspunkte mit Donkey Kong? Also bevor ihr Donkey Kong Country gespielt habt?
Nee. Überhaupt generell nicht, mit, ne? Videospielen nicht. Ich hab's ja vorhin gesagt, es war mein erstes Spiel.
Ja, allererstes gar Plan. Überhaupt Videospiel, krass.
Ja.
Das ist aber ein geiler Einstieg.
Ja, ja, allerdings. Ja. Ich bin natürlich nicht weit gekommen am Anfang, aber...
Ja, ja, klar.
Es war einfach ein einmaliges Erlebnis. Es hat mir Spaß gemacht, egal ob ich tausendmal verreckt bin.
Ja. Du warst damals... Aber was schätzt du, wie weit bist du gekommen?
Ich weiß es noch relativ sicher, dass ich sehr oft in diesem ersten Wasserlevel in der ersten Welt gestorben bin, weil ich halt mit der Steuerung da nicht klar kam. Und dann halt immer Schritt für Schritt, ne? Ich bin halt leider dann sofort bei dem nächsten Level ewig gehangen, weil das war ja dieses erste Fass-Level, wo du dich häufiger von Fass zu Fass schießen musst und ein Fehler reicht da halt schon, du bist KO. Also da bin ich sehr lange dran gesessen, ja.
Es ist aber auch so ein Spiel gewesen. Ich fand das als Kind nicht einfach.
Nee, ist es auch nicht. Also würde ich auch als heute Erwachsener nicht behaupten.
Okay, naja, vielleicht liegt es daran, dass ich den ersten Teil mal eine Weile lang casual gespeedrunnt habe. Aber viele meckern ja heutzutage über die Steuerung so ein bisschen, dass alles ein bisschen glitschig ist sozusagen, weil die Affen ja immer so ein Stück rutschen und so. Frag mich nicht. Ich glaube, wenn man das Original kennt, also wenn man das von der Kindheit kennt, dann nimmt man das nicht so wahr. Aber Donkey Kong Country 1 hat damals ja ein absolut fantastisches Ding hingelegt, unter anderem auch mit dem Soundtrack. Und der ist halt fantastisch. Ich werde auch extra das Ganze hier so ein bisschen mal immer mal mit einem Track garnieren, den Podcast. Ja, ich mache hier immer so ein paar Marker nebenbei. Ja, das sind die Tricks von den Podcastern, Leute. Die hören sich nicht noch mal den ganzen Podcast an, da wird es ja wahnsinnig. Und werde hier ab und zu mal einen Track einspielen. Und der Hauptkomponist von dem Ganzen war natürlich David Wise, hatte aber Unterstützung von Robin Beanland und Evelyn Fischer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war mir egal. Ich habe es immer mit David Wise verknüpft. Und von dem stammen natürlich auch diese fantastischen Soundtracks, wie zum Beispiel die Unterwassermelodie, die für mich, und da brauche ich jetzt eure Meinung, weil Unterwasserlevel sind ja immer ein bisschen kontrovers, aber für mich die Unterwasserlevel wesentlich besser spielbar gemacht haben.
Erstmal möchte ich eine Lanze für Evelyn Fischer brechen. Die hat tatsächlich auch einige sehr, sehr geile Soundtracks beigesteuert. Okay. Also die meisten kamen definitiv von David Wise, ja. Der hat aber auch viele von diesen, sage ich jetzt mal, nebensächlichen gemacht. Also wenn du halt stirbst oder wenn du das Level abschließt und so. Also wenn man mal in die Tracklist guckt, hat die Evelyn schon auch echt einen guten Job gemacht. Der andere Guy, tatsächlich nur den Funky-Track, soweit ich weiß.
Ach echt?
Okay. Also ja, es ist schon eine sehr, sehr gute Co-Produktion von Evelyn und David. Aber es stimmt schon, David steht so ein bisschen über den anderen und auch ich habe lange immer nur gewusst, dass es halt von ihm ist, aber stimmt nicht ganz.
Ja.
Ja, aber sie hat auch wirklich einen guten Job gemacht.
Vor allem hat ja David Wise, vor allem Teil 3, da hat ja Evelyn Fischer den Soundtrack hauptsächlich gemacht. Ja. Und David Wise hat mitgemacht. Und der Soundtrack, wenn man das Spiel nochmal, das Spiel hat ja immer so seinen schweren Stand, da kommen wir ja noch drauf. Aber die Musik ist halt, ich hab's gerade in einem Stream jetzt neulich, haben wir es halt wieder gesehen, weil wir auf etwas gestoßen sind, worauf wir heute noch kommen. Und haben uns die Musik nochmal sehr genau angehört, wie fantastisch sie eigentlich ist. Also auch Evelyn Fischer hat da super beigetragen. Aber David Wise ist halt, so ist es so der Hans Zimmer der Filmmusik gefühlt, was er halt gerissen hat. Also da gehen wir von die ganzen Rare-Spiele halt durchgehen, ne? Aber das, was so krass ist an David Wise, ist, dass er selbst bei so unbekannten Spielen von früher wie Wizards and Warriors oder Glücksrad-Spiel und solche Sachen, ne? Wheel of Fortune, aber dann auch bei Battletoads, bei Snake and Rattle Roll, bei Star Fox Adventure, bei so vielen anderen Spielen, Diddy Kong Racing und Yooka-Laylee ja mit die Musik gemacht hat. Und wenn du dann zu ganz vielen anderen Spielen aus der alten Zeit gehst, Beetlejuice und so weiter, so ganz viele, oder Spider-Man für den Gameboy. Ich bin auf so viele Spiele gestoßen, wo ich gesagt habe, diese Spiele haben einen geilen Soundtrack. Und ich so, das passt überhaupt nicht zu den Spielen. Warum ist der Soundtrack so geil? Und dann habe ich immer nach und nach rausgefunden, das war alles David Wise. Der Mann kann es einfach.
Ja. Also gerade früher hat er wirklich überperformt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber der hat das alles komplett auseinandergenommen zur damaligen Zeit. War seiner Zeit voraus eigentlich.
Ja. Na, vor allem, weil er auch auf der Technik, also es gibt ja so ganz berühmte Künstler aus der Zeit, die immer aus der jeweiligen Hardware dann auch den Sound rausgeholt haben. Aber auch alleine, wie viel Tiefe diese Tracks haben, so von der Komposition her. Ich bin jetzt kein Musiker, aber vergleicht einfach mal nicht von der Melodie her und vom Spaßfaktor her, sondern von der Technik her, die Soundtracks von Donkey Kong Country und natürlich in Super Mario World oder so, ne? Also du hörst halt viel mehr Nuancen, viel mehr Abstufungen raus und so weiter und so fort. Also auch das hat er ja einzigartig gemacht. Und ich weiß nicht, ob es was Vergleichbares gab, aber normalerweise war ja der Soundtrack der 16-Bit-Konsolen immer relativ hochtönig, sage ich mal, ne? Also ruft euch einfach mal so ein Super Mario World Soundtrack im Kopf ab und legt danach direkt den Donkey Kong Country Soundtrack und dann werdet ihr das auch mitbekommen. Und das ist wirklich so eine Sache, die musst du halt beherrschen. Ne? Also da führt kein Weg dran vorbei. Und das Ganze hat sich, also wenn ihr jetzt noch was zu Donkey Kong Country sagen wollt, das Ganze ist natürlich auch mit den Gegnern, finde ich, noch ikonischer geworden. Und das ist auch der Punkt, warum ich die neueren Nachfolger, wenn man das als neu bezeichnen kann, nicht so gerne mag. Aber damals wurden ja auch die Kremlins eingeführt. Das war ja, ich glaube, die gab es vorher noch gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe die jedenfalls vorher noch nicht wahrgenommen.
Nee, die wurden komplett erfunden von Rare.
Ah, super, genau. Und das war King K. Rool und seine Kremlin-Bande sozusagen, gegen die man gekämpft hat. Das Witzigste war halt, also die Story von Donkey Kong ist ja total Banane. Genau. Und weil du stellst am Anfang fest, oh, meine Bananen sind alle weg, mein Lager voller Bananen, die mir wahrscheinlich sowieso in 7 Tagen weggegammelt werden, die sind alle weg. Dann läufst du 3 Meter und sammelst die ersten 5 Bananen ein. Also das ist so, weil Bananen sind quasi die Münzen in dem Spiel, aber wie hätte man es auch dann großartig anders machen sollen? Tatsächlich, die Kremlins sind finde ich absolut ikonisch. Die gibt es in verschiedenen Farben, Ausführungen und Größen. Und die gehören für mich zumindest zu einem Donkey Kong-Erlebnis dazu. Aber da könnt ihr ja mal meinen, ob die Schweine und was es nicht alles gab später das gut ersetzt haben. Also ich, um das mal vorzugreifen, ich fand keinen guten Ersatz, weil die Kremlins waren so richtig schön doof. Und aber da könnt ihr ja mal eure Meinung zum sagen.
Ja, vielleicht antworte ich erstmal auf die Frage, die du mir davor gestellt hast. Ich habe das ja alles dann in eine andere Richtung geschwemmt. Aquatic Ambience ist natürlich wirklich einer der besten Soundtracks of all time. Und glaube ich.
Das stimmt, jeder die Unterwasserfrage,
ja. Ist absolut legendär. Dann Kremlings, ich feiere sie, ich liebe sie. Finde es auch schade, dass es in den späteren Teilen dann geändert wurde, wenn ich das jetzt mal so vorausgreifen darf. Es wurde dann ja abgegeben an die Retro-Studios ab Returns. Ja. Kann es aber auch verstehen, dass sie natürlich ihre eigene Vision hatten und diese auch umsetzen wollten. Die Tikis fand ich auch noch ganz gut in Returns. Ja, diese Vikinger dann in Tropical Freeze waren jetzt nicht schlecht, aber haben mir dann auch nicht mehr so ganz zugesagt. Kremlings for the win. King K. Rool ist der King.
Ja, auf jeden Fall. Und Tim?
Ja, ist so. Wo ist mein Boy? Weil sie haben ihn halt immerhin in Smash Bros. Ich finde das so schade, dass der so komplett weg ist. Ich vermisse King K. Rool. Wie gesagt, das halt alles andere ist, es ist okay, ne? So dieses andere drumherum. Aber ich vermisse King K. Rool total in den Spielen. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber sie hatten einfach Charakter, sie hatten irgendwie Charme und das andere sind halt eigentlich irgendwie irgendwelche Villains und King K. Rool war halt auch irgendwie gleichzeitig noch irgendwie cool, ich weiß nicht. Und mit dem Unterwasser, ja gut, Aquatic Ambience, ne, ich glaube, das ist einer der legendärsten Songs. Und ja. Unterwasser muss ich tatsächlich sagen, es gibt viele, viele Spiele, die bei Unterwasser strugglen. Ich mag in Mario Unterwasser gar nicht. Ich mag in ganz, ganz vielen Spielen unter Wasser gar nicht. Also jetzt fernab vom Grusel, sondern auch wirklich spielerisch nicht. Aber Donkey Kong hat es irgendwie immer geschafft. Rayman auch, aber vor allem Donkey Kong, dass die Unterwasserlevel trotzdem gut waren und trotzdem Spaß gemacht haben. Das lag nicht nur an der Musik. Aber witzigerweise zieht sich das durch die komplette Donkey Kong-Reihe, wie wir noch merken werden. Die Unterwasser-Tracks sind in jedem Donkey Kong-Spiel Legende.
Ich kann es zu drei gerade nicht mehr so genau sagen. Ich habe drei einmal. Naja, ich komme dazu gleich noch. Aber
der war ein bisschen düsterer.
Ja, und ja, naja, gut. Kommen wir gleich noch zu. jedenfalls die Kremlins absolut legendär. Ich gehe mal davon aus, dass man hier die Erlaubnis von Nintendo bräuchte, von Nintendo sage ich schon, von Rare bräuchte, seitens Retro-Studios, um die wieder verwursten zu dürfen. Und Rare hat wahrscheinlich zusammen mit Microsoft gesagt, hey, könnt ihr machen. Ob es da jemals einen neuen Donkey Kong-Teil geben wird mit denen, wage ich zu bezweifeln erstmal. Außer Microsoft und Nintendo sind irgendwann so Brother von Another Mother, sage ich mal, dass die dann wirklich dann auch sowas für die Retro-Studios einräumen. Aber ja, ikonische Gegner und immer dieses ja, dieses kann ich gar nicht nachmachen.
Ja, ja, geil.
Ne? Und die gab es halt wirklich in verschiedenen Ausführungen. Am witzigsten fand ich halt im ersten Teil, dass du die großen, also diese Bodybuilder-Kremlins, die dann in den späteren Leveln kamen, dass du die theoretisch entweder nur mit Donkey Kong besiegen konntest und mit Diddy musstest du halt dieses Rad machen. Und
ja, wobei, warte mal, es gab die Dicken, die mit dem dicken Bauch, die konntest du umrollen, die Muskelmänner konntest du auch mit Diddy nicht umrollen.
Genau. Ach so? Nee. Okay. Okay, dann habe ich das so falsch in Erinnerung. Also stimmt, die Dicken, die konntest du wegrollen. Und dann hat aber Diddy auch immer so beschleunigt so hart. Ich bin so oft gestorben. Weil es einfach ein Leveln waren, wo du oft über Brücken gelaufen bist oder so. Und ja, das war ja auch so ein Ding, wo ich dachte, nee. Es gab aber auch noch viele andere Charaktere. Also wir hatten ja unter anderem natürlich Diddy Kong, also Donkey Kongs Side-Quest-Partner sozusagen. Den konnte man aber auch zu zweit spielen. Der Zweispieler-Modus war aber ein bisschen eingeschränkter. Man konnte nicht unabhängig voneinander im Level rumlaufen, aber jeder von den Spielern konnte den anderen Affen übernehmen. Und wenn einer gestorben ist oder die sich abgeklatscht haben, dann konnte man das halt spielen. Da gab es aber auch noch keine großartigen, besonderen Fähigkeiten. Diddy war halt ein bisschen schneller, konnte halt den Ratschlag machen. Und damit Gegner aus dem Weg räumen. Ich habe aber immer, ehrlich gesagt, lieber Donkey Kong gespielt, weil der nicht so nervös war in der Steuerung, habe ich den Eindruck. Der war halt ein bisschen langsamer und ich habe den halt immer ganz gern gespielt. Dann gab es aber auch noch viele ganz andere Charaktere, zum Beispiel Cranky Kong. Auch eine Besonderheit. Ich weiß, die Geschichte wurde jetzt bestimmt schon tausendmal erzählt, aber wer von euch will sie denn erzählen, wer Cranky Kong ist?
Der originale Donkey Kong.
Richtig, genau. Ja. Und
der krasseste.
Der Assi.
Und der Assi, genau. Weil der war ja im Grunde genommen der Prinzessin Daisy entführt hat. Oder, nee, wie hieß sie im Originalspiel?
Pauline.
Nee, sie nee, nicht
auch,
Pauline.
Die hatte auch mehrere Namen, also es ist schwierig zu sagen.
Ja, am Anfang hieß sie irgendwie nur, finde ich noch raus. Auf jeden Fall, das finde ich gleich noch raus. Aber das Witzige ist, was ich erst vor ein paar Monaten gecheckt habe, es gibt ja die Eröffnungssequenz, wo Cranky Kong, also der originale Donkey Kong, da am Anfang seine Orgel spielt sozusagen. Ja, und was ist das? Der steht natürlich immer noch auf diesem roten Gitter, wo er 1988 auch auf dem Automaten stand. Und das habe ich überhaupt nicht gereiht. Trotz der tausend Hinweise auch im Spiel. Ja, damals hatten wir nur einen Knopf für die Spiele. Das hat völlig gereicht.
Ja, ja.
Ne? Und das fand ich so geil. Und der ist wirklich so, der verkörpert so den Rare-Humor, diesen UK-Humor. Ich mochte den als Kind nicht.
Was?
Ja.
Cranky Kong war der Beste. Ich fand das damals schon so witzig, wie er immer gesagt hat, oh, so und so. Oder wie immer. Am besten finde ich ja immer, wenn du das Spiel durch hast. Und dann sagt er dir, was dein Erfolg war. Und er dann so, ja, ist ja ganz nett und so, aber du Luder hast noch nicht mal 100% und so. Wie er dich halt immer fertig gemacht hat. Ich habe das immer so gefeiert, wie er immer so getan hat. Er ist so dieser typische Opa, der früher 50 Kilometer im Regen und Schneesturm über den Mount Everest zur Schule gegangen ist. Und ich fand das damals schon immer super witzig. Wie kann man Cranky Kong nicht mögen? Schon wieder die Zeit, dich zu canceln.
Ja. Ich sage ja nicht, dass ich ihn nicht heute mag, weil heute bin ich ähnlich. Aber als Kind war es immer, so, ach komm, jetzt hast du das gepackt hier, bist so weit gekommen, hattest dieses Erfolgserlebnis und der alte Sack kommt da und macht dir das Wahnsinn, macht dir das madig. Und ja, nee, das muss nicht unbedingt sein. Aber heutzutage mag ich ihn natürlich genauso. Er hat ja dann auch in späteren Spielen noch einen Auftritt bekommen, dass man Cranky Kong jetzt spielen kann. Bei Donkey Kong Country Tropical Freeze war das. Und das war ja auch ikonischerweise eins der Präsentationshighlights einer E3 von Nintendo. Weil sie ja nichts anderes zu zeigen hatten.
Nee, war nicht E3. Das war Game Awards.
Game Awards? Oh Gott, ey. Stimmt! Weil Nintendo hält sich ja bei den Game Awards immer so ein bisschen raus. Und da dachtest du, Nintendo hat was zu präsentieren, krass. Ja, und dann kam das. Naja, hätte jetzt ein bisschen mehr sein können.
Also für mich war es Hype.
Ernsthaft?
Natürlich. Ich habe diesen ganzen Hate und so nicht verstanden. Neuer Donkey Kong Trailer und dann Cranky spielbar, geil.
Ja, Donkey Kong Trailer und so. Geil, aber das Highlight war ja wirklich, dass du ihn spielen konntest und du dachtest halt bei den Game Awards, da kommt jetzt irgendwas komplett Neues.
Leute haben halt so viele Erwartungen.
Das sowieso. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Tim, was? Wir regen uns ja jedes Mal drüber auf. Nintendo Direct, schlechteste Direct ever. Und dann, weiß
also
ich
nein,
nicht.
Ernsthaft. Also ja, es war schon der falsche Moment. Es war ein Fettnäpfchen, aber trotzdem habe ich mich gefreut.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Ja, aber man hat, weiß ich nicht. Also,
ja, also bei einer Show, wo die ganzen Preise für die besten Spiele vergeben werden und auch sehr viele Neuankündigungen kommen, ist es halt schon eher die falsche Entscheidung, diesen Trailer zu droppen.
Ja.
Zumal ja Reggie damals, glaube ich, auch noch mit einem Anstecker auf seinem Anzug daherkam mit Metroid. Und alle haben da ja schon lange nach Metroid gelächt. Und natürlich dachte man dann, okay, jetzt ist es soweit. Und dann kommt es halt nicht. Das war ja halt sehr, sehr dumm.
Ist bis heute nicht soweit.
Nee. Naja, wir haben Metroid Dread bekommen. Und das war
ja, gut. Das stimmt. Metroid Dread und Metroid Prime.
Hat man aber auch 20 Jahre gewartet, oder? Wie lange?
Ewig. Ewig. Und ich hab's ja hier immer noch stehen. Ich muss es endlich mal nachholen.
Ey, das war geil.
Das glaube ich. Also es sieht auch mega geil aus, vor allem, weil sie es halt mal wieder geschafft haben, einen alten Nintendo-Titel in eine moderne Steuerung und Design zu packen. Und das schaffen die, finde ich, bei Nintendo oder auch die Studios, die unter Nintendo arbeiten, das schaffen die wie kein Zweiter. Und man sieht es ja an so vielen Spielen, die im Laufe der Zeit einfach gescheitert sind. Und ja, ich hoffe einfach, dass da noch was kommen wird. Und ja, aber Release-Titel, Metroid Prime 4, sollte ja jetzt klar sein. Also hundertprozentig wird dazu kommen. So, okay. Aber machen wir mal weiter mit Donkey Kong. Es gab natürlich noch andere.
Ich hätte Dread nicht gespielt. Deine Liste, um dich zu canceln, ey, das ist... Ja, mach mal weiter. Da kommen bestimmt noch mehr Gruben, aber...
Ja. So, es gab noch weitere Charaktere. Ich mach die jetzt mal im Schnelldurchgang, weil wir hier auch noch ein paar andere Spiele besprechen wollen. Wir hatten natürlich noch den Funky Kong. Ne? Das war im Grunde genommen der Besitzer des Speicherfasses. Quatsch, Blödsinn. Das war ja erst später. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht hier in meinen Notizen. Das Fliegerfass, da konnte man zwischen den Welten hin und her. Habe ich ehrlich gesagt nie benutzt. Weiß ich gar nicht. Habe ich das? Ich habe, glaube ich, wenn ich das Spiel wenn ich das Spiel nochmal gespielt habe, habe ich meistens nochmal neu angefangen. Ich wollte so gut wie möglich in dem Spiel sein, schon damals als Kind. Warum, weiß ich bis heute nicht, keine Ahnung. Aber es hat mir immer wieder Spaß gemacht, durch die Welten zu gehen und immer wieder diese Geheimnisse zu finden. Und dann haben wir Candy Kong, so, meine Notizen, haben wir jetzt die Besitzerin des Speicherfasses, da konnte man speichern. Und dann noch die Helferlein, die waren fantastisch, wie ich fand. Also gerade, also wir haben ja 5 Helfer, das ist einmal das Nashorn Rambi, dann der Schwertschiff En Garde, ja, dann haben wir Winky, den Frosch, Espresso, der Vogelstrauß und Squawks, der Papagei. Welcher von denen war da euer Lieblingshelfer?
Rambi.
Ja, oder? Das sagt jeder. Ich auch. Also, En Garde.
En Garde hat halt die Wasserlevel extrem aufgewertet, das muss man dazu sagen. Ja, Squawks war underused. Espresso ist der Schlimmste, weil der war halt dumm. Espresso hat so eine scheiß Hitbox verursacht. Er ist über einige Gegner erst drüber gelaufen, aber mit Espresso warst du viel zu schnell für das Spiel. Er ist ganz komisch geflogen und du hattest eine ganz, ganz weirde Hitbox und er hat teilweise die Level schwerer gemacht. Es gibt, du brauchtest ihn an einer Stelle, um an einen Bonusfass zu kommen, aber da mit Espresso erstmal hinzulaufen, weil du halt mit dem Vieh so komisch getroffen wirst, war halt eine richtige Qual. Es gibt ja dieses eine wunderschöne, richtig lange Level mit den ganzen Ura-Utans, die dich mit den Fässern bewerfen. Die Rollen,
oh Gott.
Wo es halt so super viele versteckte Secrets gibt und damit Espresso rum zu navigieren, ist die absolute Hölle. Ich hasse diesen Vogel. Auch in diesem Schneelevel. Boah.
Korrekt.
Ja, ich finde tatsächlich, Squawks hatte da noch eine sinnvollere Eigenschaft, sage ich mal, aber den könntest du heutzutage gar nicht mehr so programmieren. Ich merke immer, wie ich jetzt so in meinen älteren Tagen und damals da merke ich immer, wie empfindlich ich mittlerweile gegen Motion Sickness und krasse Lichtreize bin. Und wenn ich dann hier manchmal sitze im Stream und wir replayen das mal wieder oder so, und bei Squawks hast du immer diesen coolen Effekt eigentlich, dass der, ja, wenn der sich gedreht hat, die Taschenlampe kurz den Bildschirm weiß gemacht hat. Das ist natürlich einfach nur ein Frame oder so, den sie da eingebaut haben. Und das habe ich nicht mehr vertragen. Ich versuche dann immer in den Leveln entweder den komplett auszumachen und mich so durchzunavigieren, weil ich die Level halt schon komplett auswendig kenne. Oder aber ich versuche, so wenig wie möglich mich zu drehen. Weil mir wird super schnell schlecht. Dieser kurze Blitzreiz, den du da hast, Wahnsinn. Das haben sie aber später dann auch ein bisschen entschärft, weil Squawks, ja, wurde ja denn der hat der Kokosnüsse gespuckt, ja, ne?
Oh, ja. Ja.
Genau. Und ich fand aber Rambi auch immer am besten, weil er war gut zu steuern und vor allem war er nicht zu schnell fürs Spiel, das habt ihr gerade schon angesprochen. Denn eins gibt es in dem Spiel, was man so ein bisschen ankreiden muss, aber das haben viele Spieler aus der Ära, also das ist jetzt nicht die Schuld von Rare. Das ist die Kamera. Denn die Kamera... Die Kamera ist manchmal zu langsam für die Bewegung. Deswegen hat man auch manchmal Probleme mit Espresso, weil Espresso der Kamera davonläuft und dann habt ihr teilweise die Gegner direkt vor euch. Und dann ist der Bildschirmausschnitt einfach manchmal ein bisschen zu klein.
Das hast du aber auch nur mit Espresso.
Bitte?
Das hast du aber auch nur mit Espresso.
Ja, richtig, genau. Also die Kamera ist ja extra so ein bisschen cineastisch gemacht in dem Spiel. Und ich habe das damals auch nicht so realisiert, woran das liegt. Die ist ja möglichst nah an den Sprites dran, sage ich mal, dass man mehr von der Grafikpracht hat und so. Und um Leistung zu sparen. Und dann hat man ein paar Level, wie zum Beispiel, oh, welches habe ich denn so abgrundtief gehasst am Anfang? Die Schneewelt. Wo irgendwann dieser Schneesturm immer weiter aufkam, da gab es Level, da hattest du unten Plattformen, wo es dann immer weiter runtergeht. Ich bin da so oft gestorben, weil du die Plattform erstmal nicht gesehen hast, weil die Kamera dann erst nachschwenkt. Wenn ihr mal genau drauf achtet, dann wisst ihr, was ich meine.
Ach das so, ist, ja doch, ich weiß jetzt, was du meinst. Es kommt aber auch wirklich ganz selten vor.
Ja, richtig, genau. Und nicht generell im ganzen Spiel ist die Kamera ein Problem, aber manchmal ist sie halt durch diese cineastische Einstellung und natürlich auch geschuldet der Rechenpower ein bisschen zu langsam. Und dann hast du halt so eine Sachen wie mit Espresso. Ne? Ich nenne den immer Espresso, ich habe mich so dran gewöhnt, aber der heißt natürlich Espresso. Und das ist auch wirklich das Einzige, ich wüsste nicht, was ich dem Spiel sonst ankreiden würde. Vielleicht, dass es zu kurz ist.
Also nein, nee. Das passt, das Spiel ist doch schwer genug. Genau. Das hat doch genau die richtige Länge. Teil 2 finde ich da eher teilweise zieht sich ein bisschen, aber...
Was?
Ja, weil Teil 2 richtig, richtig schwer ist. Ich sage nur, wenn man diese Kritik anbringen wollen würde, dann ja eher an Teil 2. Aber Teil 1 ist auch richtig schön knackig. Vor allem, wenn man sich nicht so anstellt wegen irgendwelchen Kameraproblemen, so wie Nerdy, dann kommt man ja auch gut durch.
Hallo. Aber kommen wir doch einfach mal zu Teil 2, Tim. Und ich würde sagen, jetzt habe ich viel geredet, jetzt dürft ihr erst mal anfangen. Teil 2.
Ja, bestes 2D-Jump'n'Run aller Zeiten.
Okay, das ist eine eindeutige Meinung. Tim?
Boah, das Ding ist, ich wüsste nichts, was ich dagegen sagen sollte, gegen das Statement. Donkey Kong Country 2 ist makellos. Es hat halt, also das Ding, kennt ihr das, wenn es halt Spiele gibt? Wie Donkey Kong Country 1, was für dich, was eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Und du kannst dir nicht vorstellen im Kopf, auch nur ansatzweise, wie man das Spiel besser machen kann. Und dann kommt Donkey Kong Country 2 und macht es halt nochmal besser. Genau. Und dann sogar den Soundtrack nochmal besser. Weil jetzt kommt mein Statement. Donkey Kong Country 2 ist einer der 5 besten Gesamtsoundtracks, die je diese Erde gesehen hat. Mhm. Und Teil 1 ist nicht weit dahinter.
Ja. Ja. Wär ich absolut auch dabei. Ich glaube, am zweiten Teil hat sogar nur David Wise gearbeitet, oder?
Der war dann auch und dann beim dritten wieder Evelyn Fischer, ne? Aber was der da rausgeballert hat, diese ganzen Songs. Und bei Donkey Kong Country 2, da kannst du gar nicht aufhören. Selbst wenn du so unscheinbare Level durchgehst, wie zum Beispiel diese Bienenlevel, da ballert ein geiler Track, der so richtig schön dramatisch ist. Dann bist du in dem Lava-Level, Hotty-Top. Dann hier die Unterwasser-Level, ne? Da hat er dann ja mehrere Banger gehauen. Dann bist du im Eis, dann geht's ab. Dann haben wir natürlich Forest Interlude ist Legende. Und die Stickerbush Symphony muss man überhaupt nicht mehr erwähnen. Und dann geht's aber noch weiter. Dann hast du noch so viel Toxic Tower, der so richtig bam, bam abgeht. Dieses Spiel, dieser Soundtrack ist eine absolute Wucht. Und das Spiel selbst steht da auch nicht großartig weit hinter. Es sieht fantastisch aus. Du hast endlich zwei brauchbare, also noch brauchbare Charaktere. Dixie Kong erweitert das ganze Feld so stark, dass man hier tatsächlich eher Diddy Kong versucht zu meinen. Aber du kannst trotzdem mit Diddy Kong immer noch super, super gut spielen. Und die Levelstruktur, die Levelauswahl, nichts sieht aus wie das andere. Also ich weiß nicht, wie man einen Jump'n'Run besser machen soll. Es gibt andere Größen, wie vielleicht Tropical Freeze, Rayman Legends, Yoshi's Woolly World, gerade zur Wii U-Ära. Und wir haben andere Banger, die eher so Metroidvania-artig sind aus der heutigen Zeit. Aber Donkey Kong Country 2 ist ein Spiel, was man wirklich nur mit sehr viel Mühe kritisieren kann. Also da wurde einfach ein absolutes Brett gerissen.
Genau. Wahnsinn. Meine Erfahrung mit Donkey Kong Country 2 ist, ein Kumpel von mir hat es gekauft, damals für 169 Mark. Das waren damals umgerechnet knapp 85 Euro. Aber heutzutage wären es 170 Euro. Also wir sind ja fast bei 1:1 Umrechnung mittlerweile. Und ich finde, das hat das Spiel auch verdient. Diesen Preis, weil es setzt auf allen bei Donkey Kong Country 1 nochmal einen drauf. Donkey Kong Country 1 ist in meiner Tierlist, zu der Tierlist kommen wir noch am Ende, aber nur auf dem ersten Platz, weil es halt wirklich das die große Erfahrung war, also diese Nostalgie, aber rein objektiv betrachtet ist Donkey Kong Country 2 noch so viel krasser.
Ja, ja, es hat so viel erweitert. Es hat Donkey Kong Country hat die Kong-Buchstaben, ne? Also Kong, ich persönlich bin ein großer Fan von, wenn Collectibles das Spiel in dem Sinne erweitern, dass es entweder dazu führt, dass du Bereiche besuchst, die du normal nicht besuchen würdest, oder die eine zusätzliche Challenge stellen. So, die Kong-Buchstaben sind relativ simpel im Spiel versteckt, die meisten findest du so, und das gibt dir halt einen super guten Anhaltspunkt, okay, wie weit du ungefähr im Level bist. Das ist super bei den Kong-Buchstaben. Donkey Kong Country 2 hat dann jedoch die Donkey Kong-Münzen mit eingeführt, die halt super geil in den Level versteckt sind, und da wird halt der eine Counter, also die eine Box gecheckt, dass du eben hier das Spiel dann nochmal ein bisschen anders spielst, als du es normalerweise würdest. Weil du suchst jetzt aktiv durch und du gehst jetzt aktiv an Stellen, an denen du normalerweise nicht gegangen bist. Und dann hast du dann noch die Kremlin-Münzen, die dann vor allem hier in den Bonus-Stages, die hier nochmal mehr vertreten sind, da kommt dann die Challenge halt mit dazu. Sie sind nicht einfach nur hinter irgendwelchen unsichtbaren Wänden versteckt, wie Mario das oft gerne macht, sodass du einfach überall alle Wände abchecken musst, sondern sie sind so toll und so intuitiv in den Leveln versteckt. Und es ist einfach krass, wie sie die Collectibles hier eingebracht haben. Und dann haben sie sogar noch einen Sinn, weil du mit den Kremlin-Münzen ja Klubber bezahlen kannst, sodass du dann in die Lost World kannst und so. Es ist Wahnsinn, wie viel mehr dieses Spiel hat. Es ist auch deutlich länger und deutlich schwerer tatsächlich, finde ich. Mhm. Aber wie ist das bei euch? Fandet ihr Teil 2? Also ich fand ihn schwerer als den ersten.
Ja, es ist schon schwieriger, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht glaubt, weil man ja mit Dixie Kong so ein bisschen ja durch die Level gleiten kann. Aber die gehen ja auch teilweise in die Höhe. Generell, das ganze Spiel ist mehr in die Breite aufgebaut. Die Level sind größer, sie sind vielseitiger. Es gibt mehr Secrets, man muss auch ein bisschen mehr um die Ecken denken, um an alle Secrets zu kommen. Du schaffst es meistens bei den Leveln auch nicht im First Try, schon gar nicht blind. Und du wirst halt so schön dafür belohnt, wie du gerade schon sagtest. Du kriegst diese Bonusmünzen, wo du dann eine ganze neue Welt freischalten kannst, die noch mal schwieriger ist als das Base Game, was ja schon sehr fordernd ist. Die unterschiedlichen Charaktere kommen noch mal ein bisschen mehr zur Geltung, weil Diddy und Donkey sich schon sehr geähnelt haben. Klar, Diddy war flinker und hatte diesen Trickjump, nenne ich es jetzt mal. Du hast dieses Rad gemacht und konntest dann Millisekunden in der Luft stehen und noch mal jumpen und so halt einen extrem weiten Sprung machen. Und mit Dixie konntest du halt noch mal Dinge tun, die die anderen Charakter nicht drauf hatten. Wir haben noch krassere Bosse bekommen, noch einen geileren Soundtrack. Also dieses Spiel hat wirklich in allen Bereichen nochmal einen draufgesetzt, und das, obwohl man nicht damit rechnen konnte.
Nee, auf ein Spiel, was selbst zu den besten 2D-Jump-Runs aller Zeiten zählt.
Ja.
Das ist so, wie man damals gesagt hat, mittlerweile kann man anders denken, wie man echt nicht gedacht hat, dass man Breath of the Wild nochmal so krass umsetzen kann, wie mit Tears of the Kingdom. Weil Breath of the Wild war the Game of the Year, eines der besten Spiele aller Zeiten. Und dann kommt Tears of the Kingdom und packt auch nochmal so fett einen drauf.
Ja, ich finde aber BOTW besser. Aber ja, auf jeden Fall ist TOTK auch sehr, sehr stark.
Ja, Donkey Kong Country 2 ist... Aber mir geht's ähnlich. Donkey Kong Country 1 habe ich halt so richtig als Kind gespielt. Da war ich so richtig mit dieser... richtig fantastisch dabei. Das war so mein Game damals. Und dieses Spiel sitzt im Herzen halt so unglaublich hoch. Und ich habe immer das Gefühl, dass Donkey Kong Country 2, genau wie bei dir, dass es aufs selbe Level kommt, obwohl es eigentlich höher sitzen müsste. Aber der Soundtrack ist halt einfach zu gut.
Ja, also bei mir ist es schon höher, weil es wirklich mich nochmal in allen Bereichen mehr umgehauen hat. Ich finde auch die Geschichte, wie ich zum Spiel gefunden habe, witzig, kann ich ja kurz anreißen. Meine Eltern haben halt gemerkt, okay, sein Lieblingsspiel scheint Donkey Kong Country zu sein, weil ich habe noch ein paar andere, Mario World und was weiß ich was. Aber die meiste Zeit habe ich halt Donkey Kong Country gespielt, ne? Auch wenn ich schon durch war. Und dann eines Tages haben die dann mich so ein bisschen verarscht und so getan, oh, das geht ja gar nicht mehr an. Dann habe ich schon angefangen fast zu weinen so, ne? Meine Mutter da vorne so am rumfriemeln. Und dann irgendwann haben sie halt so die Cartridge gewechselt, ohne dass ich es gemerkt habe. Fernseher angemacht und dann ging es los. Es war aber ein komplett anderes Intro und ich war so völlig verwirrt. Und dann, Geil. Nachdem ich schon so völlig verheult war, haben die mir dann gesagt, ey, das ist ein neuer Teil, ein neues Spiel, Donkey Kong Country 2. Und ich bin so völlig ausgeflippt und habe natürlich den ganzen Tag dann da dran gesessen.
Ja, geil. Aber schön. Also, das ist natürlich auch wieder so eine schöne Story, die man damit echt verknüpfen kann. Ne? Also, Donkey Kong Country 2, wie gesagt, nur bei einem Kumpel mitbekommen. Bei mir, der hatte, Ja, der hat aber auch ein bisschen mehr Kohle als ich, ist aber immer noch einer meiner besten Freunde heutzutage. Nicht wegen der Kohle jetzt, sondern generell. Und das ist halt, der hatte immer so das Aktuellste, ne? Der hatte Donkey Kong Country 2 gleich zum Start. Der hatte Nintendo 64 mit Turok 2 damals. Der hatte auch so ein High-End-PC, was man damals High-End genannt hat, mit einem 22-Zoll Röhrenmonitor. Also ein mega schweres Teil. Aber der hatte eigentlich immer alles da. Und bei dem haben wir dann Donkey Kong Country 2 gespielt. Und alleine schon das erste Level. Dieser Soundtrack mit dem Knarzen von dem Boot, was natürlich fest in dem Soundtrack eingebrannt war, sage ich mal, ne? Das war so legendär, weil ich dachte auch, ja, erst, dass das Boot knarzt, aber das war ja nicht so, weil du konntest, hast jetzt ja keine dynamischen Effekte oder so. Aber es war so gut abgestimmt, dass man dachte, dass dieses Boot sich wirklich im Wind bewegt und so. Also ich fand das so fantastisch. Ja, ja. Das hat mich schon auch so
abgeholt. Der Wind, wo die, diese eine Stage, wo du dann so ganz lang diesen riesigen Mast hochgehst auf dem Schiff, ja, zum Boss, da ist auch der Wind, oder am krassesten ist Lockjaw's Saga. Das ist dieser ganz berühmte Unterwasser-Track, der so richtig abgeht. Weil da hast du den Sound von Unterwasserblasen, also so ein Unterwasserdämpfer mit drauf, dass das halt so ein bisschen gluckert im Hintergrund. Da hast du die, also da bist du ja auch unter Wasser, da sind ganz viele Schiffe und da hast du auch das Knarzen von dem Holz im Hintergrund mit eingewoben. Allein dieses Lied ist auch, was das ganze Sound-Editing angeht, einfach ein Meisterwerk.
Ja, auf jeden Fall. Und ich war, wo ich den Soundtrack dann mal abseits von dem Spiel gehört habe, war so in eine Millisekunde so Enttäuschung drin, weil ich mich wirklich so hart davon täuschen lassen habe, dass das Boot wirklich knarzt. Nein, aber es war einfach in dem Track drin. Und das so mitzudenken, ist ja auch einfach eine geniale Sache, wie ich finde, ne? Und vor allem der Track beginnt ja wirklich damit, mit dem Knarzen. Und dann baut sich ja die Melodie erst so nach und nach auf. Und ich sage es so, wie es ist, David Wise, absoluter Gott in der Sache. Und gerade mit den Systemen so gut arbeiten zu können, fantastisch, ja. DKT 2 war größer, besser, man hat auch die Lorn-Level wieder aufgenommen und das ist ja auch legendär, dass du später so einen Vergnügungspark hattest auf der Insel.
Ja, ja, ja.
Ne? Und du bist eine riesige Achterbahn gefahren, die einem wirklich gigantisch vorkam. Und das waren im Grunde genommen die neuen Lorn-Level, aber die waren noch schwerer.
Die waren super
ja,
schwer.
Ich fand sie aber auch nicht besser. Also das ist eine Sache, okay, die, wo sie tatsächlich in Donkey Kong Country 1 besser waren. Aber schlecht waren sie natürlich keinesfalls. Generell fand ich auch in DKC 2 einfach diese Dimensionen, die sie gedacht haben, so beeindruckend, weil die Level-Variation in DKC 1 war ja schon stark, aber in 2 haben sie es einfach noch krasser gepusht. Und ich fand das schon immer eine große Stärke der Donkey Kong Country-Reihe, dass halt die Welten nicht ausschließlich auf ein Thema beschränkt waren, wie häufig jetzt bei Mario oder auch bei anderen Spielen, sondern du hattest da vielleicht 2, maximal 3, die an das Weltenthema angelehnt waren und die anderen, die waren sowas komplett anderes. Mal eine Höhle, dann ein Unterwasserlevel oder was weiß ich was, ja. Und das hat einfach nochmal zu der Erfahrung beigetragen, weil es so viel Abwechslung gab.
Ja, ja. Alleine hier schon, wenn man zum Beispiel in Schneelevel geht, das ist genau wie du sagst, Mario wäre es, wenn jetzt halt alle Schneelevel zum Beispiel.
Ja, und dann machst du mal ein Geisterhaus, ne? Und dann?
Ja, genau. Aber hier hast du ein Schneelevel, dann, ich weiß jetzt nicht die genaue Reihenfolge, dann hast du ja innerhalb der Schneewelt, hast du ja aber auch dieses eine Oil-Drum-Level, wo das erste Mal das Licht da so ausgeht, wo du dann so eher industriemäßig unterwegs bist. Dann hast du das und da das Korall
der Soundtrack
mit den Austern. Ja, mega. Und das findet, glaube ich, alles in der vierten Welt statt. Dann hast du da, glaube ich, aber auch ein Level, wo du oben auf den Treetop Village rumläufst. Dann aber mit der anderen Farbgebung als vorher. Und das ist halt alles in dieser Schneelandschaft. Dann hast du ein zweites Schneelevel und dann hast du, glaube ich, noch die Ice Cave Chant, ne? Also diese Eishöhle. Und das ist dann halt die Schneewelt gewesen. Und nicht halt einfach alles nur jetzt Donkey Kong Schneelevel. Und da macht Donkey Kong echt sehr viel anderen was vor. Da bin ich genau deiner Meinung.
Ja, also um nochmal auf Donkey Kong Country 2 zurückzukommen, das hat tatsächlich dieselbe Modulgröße gehabt wie der erste Teil. Und ich musste jetzt gerade mal gucken, die haben beide 32 Mbit, also knapp 4 MB. 4 Megabyte. Ja, ich will es noch mal dazu sagen. Das finde ich so krass, wie viel man da einfach innerhalb der kurzen Zeit, denn Donkey Kong Country 2 kam ja knappes Jahr später raus. Ja. Ein Jahr später. Ja, wie viel man in diesem Jahr da rausgeholt hat. Das erschien dieses Mal tatsächlich zuerst in Kanada und USA am 20. November 95, dann in Japan am 21. November 95 und wir waren dieses Mal die Letzten mit dem 14. Dezember 1995. Also wir haben es kurz vor Weihnachten bekommen und das kann man sich gar nicht vorstellen, weil zu der Zeit war ja auch schon die PlayStation 1 in Japan draußen. Also wir hatten auf anderen Plattformen schon die ersten 3D-Spiele. Aber durch den Stil und so weiter und so fort war das halt immer noch fantastisch zu spielen. Hat sich aber leider nicht so gut mehr verkauft wie der erste Teil. Was sicherlich auch daran lag, dass wir langsam in der 3D-Ära angekommen sind und der Übergang von 2D zu 3D im vollen Gange war. Und das ist wirklich eine Sache, wo man wirklich sagen muss, es ist respektabel, dass man das noch gemacht hat, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sage ich mal. Weil wir kommen ja auch gleich noch mal zum dritten Teil. Der hat sich dann nur noch 3,5 Millionen Mal verkauft. Aber es sind für damalige Zeiten immer noch absolute Traumverkaufszahlen. Vor allem im Sinne von, dass wir ja, wie gesagt, schon die nächste Konsolengeneration hatten, beziehungsweise mit der PlayStation dann halt. Und ja, aber trotzdem natürlich viel mehr Charme als die ersten hingeklatschten PlayStation 1-Spiele. Es gab natürlich Ausnahmen wie Ridge Racer und so, aber abseits vom, dass es gut spielbar war und so weiter und so fort und dass es eine Arcade-Umsetzung war, war Ridge Racer halt, hatte eine Strecke, die sich ein bisschen verändert hat. Ne? Also da muss man mal sehen, wie weit man technisch auf dem Super Nintendo war, vom Umfang her und was man alles reinbekommen hat. Und die ersten PlayStation-Spiele. Und dadurch konnten die sich halt noch sehr gut verkaufen. Und natürlich ja,
Im Super Nintendo-Video auch gesagt, man darf nicht vergessen, dass der Wechsel von Super Nintendo zu N64 war, dass wir zu dem Zeitpunkt der Super Nintendo, und gerade das Ende ist, dass die beste Version von 16-Bit-Grafik, also die beste Version dieser Art von Grafik. Und dann danach kamen die allerersten Versionen der neuen Art von Grafik, weil das war ein absoluter Quantensprung. Und das ist ja eine, wo wir entwickeln ja immer noch 3D, immer noch weiter. Und damals waren die ersten Schritte, aber der Super Nintendo war die beste Version von 16-Bit, die wir damals so hatten. Das war ausgereift und deshalb sehen die Spiele so fantastisch aus. Und Donkey Kong Country sticht sogar da halt noch hervor, weil sie so gut aussehen.
Ja,
genau. Und es war auch immer noch gefragt, also um die Verkaufszahlen kurz in Relation zu setzen. Donkey Kong Country 1 ist auf dem dritten Platz der SNES Alltime Charts und galt auch in den ersten Wochen sogar als das schnellstverkaufteste Videospiel. Wow. Es hat insgesamt dann 9,3, glaube ich, erzielt, was sehr, sehr strong ist. Und DKC 2, klar, ist nicht mehr ganz rangekommen, aber hat immer noch Platz 6 erreicht mit 5,15. Und selbst Donkey Kong Country 3, was halt schon wirklich sehr, sehr spät in dem Lebenszyklus kam, wo die anderen Konsolen schon längst draußen waren, ist noch in die Top 10 mit 3,5 oder so.
Ach krass. Okay.
Ja, also aber die ganze Zahlen. Reihe ist ultra strong, wirklich.
Ja.
Ja. Und ich verstehe dann auch immer diese ganzen Reportagen nicht, die dann sagen, ja, das hat sich dann nicht mehr so gut verkauft. Alter, 3,5 Millionen Mal davon träumen heutzutage Leute noch von, ihre Spiele so oft zu verkaufen. Ne? Wir sind
in einem ganz anderen Markt.
Ja, richtig.
Nintendo war eine ganz andere Zeit für Videospiele.
Genau, wie ich schon sagte, also wir reden von den Top 10, die besten, erfolgreichsten 10 SNES-Games und alle drei Country-Teile sind darin vertreten.
Ja,
ja, Wahnsinn. Aber wo wir gerade von der 3 reden, jetzt, ich weiß nicht, ob... Okay, ich werde offensichtlich nicht gecancelt, weil genau der Meinung bin ich auch. Aber vielleicht haben wir ja hier eine gegenteilige Meinung. Ich fand den dritten Teil, grafisch hat er nochmal einen draufgepackt, viele sagen, aber der war noch bunter und so. Ich fand das überhaupt nicht. Also
doch,
der war.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich
ernsthaft?
Ja, ganz oft höre ich, es sieht nochmal besser aus. Nee, finde ich nicht. Es hat nochmal einen etwas kindlicheren Look. Es ist knalliger, ja, aber es sieht auch nicht immer besser aus. Ich finde den Grafikstil von 1 und 2 besser, muss ich sagen. Er hat nochmal einen realistischeren Touch. Bei 3, weiß ich nicht, man wollte ein bisschen kindlicher sein, cartooniger. Obwohl es noch einen realistischen Look hat. Aber es ist gewissermaßen ein Downgrade gewesen.
Ich fand's eher so grün in braun. Ganz oft war grün in braun bei dem Spiel. Die ersten Level waren noch schön bunt und so, also gerade mit der Strandkulisse. Aber ich finde, es wirkt ein bisschen, ich kann das gar nicht beschreiben, ich fand, es wirkte ein bisschen ausgewaschen. Und
ja, dann ich kann es auch nicht genau beschreiben. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann auch nicht wirklich beschreiben, was es ist mit Teil 3, aber ausgewaschen oder so, als wenn sie zu viel reinmachen wollten und dadurch wirkt es dann aber irgendwie auch nicht stimmig. Also, das ist kein Meckern auf hohem Niveau, das Spiel sieht großartig aus. Aber Teil 1 und 2 sind hübscher.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Also da waren sie stilsicherer bei Teil 1 und 2. Bei Teil 3 mussten sie natürlich irgendwie dann, weil das Nintendo 64 war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt oder war gerade so in den Startlöchern. Und natürlich mussten sie zeigen, hey, wir können auch auf dem Super Nintendo noch einiges reißen. Aber da sind halt einige Kompromisse mit einhergegangen. Und ich sage es euch so, wenn ich jetzt eine Tierlist mache zwischen den 5 Hauptteilen, also dazu gehören natürlich Returns und Tropical Freeze, die wir gleich auch noch kurz besprechen werden, mit dazu, dann landet das bei mir auf dem letzten Platz. Und das hat auch den Grund, weil David Wise nicht mehr dabei war.
Ja, nur ein bisschen halt, ne? Also er hat ein bisschen was dazu beigetragen,
ja. Ja, aber der Soundtrack, ich fand den ganz oll. Also ich glaube, er hat dann später für die Game Boy Advance Version von dem Spiel wieder das Zepter übernommen. Aber er hat einfach mit seinem Soundtrack auch diese Spieleserie geprägt.
Ja.
Und den dann raus, ich weiß nicht, woran es lag, ich habe da jetzt keine Recherche vorliegen, aber den jetzt irgendwie da rauszunehmen, ganz ehrlich, da hätte ich lieber noch einen Monat gewartet, bis er mit seinem Soundtrack fertig ist, auch wenn er vielleicht gerade im anderen Projekt war oder sonst was. Anstatt das einfach wieder rauszurushen, aber wahrscheinlich konnte man nicht anders wegen den neuen Konsolen und so. Und vor allem, was mich, also ich kann das gar nicht in Worte greifen und mir geht der Blutdruck jetzt schon wieder ein bisschen hoch. Wenn ich an Kiddy Kong denke. Oh. Kiddy Kong ist ja im Grunde genommen einfach der Donkey Kong-Ersatz.
Ja.
Aber.
In nutzlos.
Ja, und es gibt eine bestimmte Eigenschaft bei Kiddy Kong. Oh, die hat mich zur Weißglut gebracht, wirklich. Ich bleib ruhig. Jede Figur bei Rare hat ja eine Idle-Animation, so wie es ja in den Spielen üblich ist. Wenn du stehen bleibst, bewegen die sich entweder nach ein paar Sekunden oder aber bei Donkey Kong sofort. Also, ihr müsst mal darauf achten, bei jedem der Donkey Kong Country-Teile ist es, sobald du stehen bleibst, guckt sich Diddy zum Beispiel um oder Dixie kratzt sich am Auge oder am Ohr oder so. Und bei Kiddy Kong ist aber diese Idle-Animation so hart ausgeprägt, dass er sich immer hinsetzt. Und das hat für mich komplett den Spielefluss kaputt gemacht, weil ich immer dachte, jetzt muss ja erst wieder aufstehen. Das ist natürlich Quatsch, weil du kannst ja sofort wieder loslaufen. Weil gameplay-technisch war es schon durchdacht, aber mein Gehirn hat das nicht registriert. Ich bin fast irre geworden. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, dass sie sich jetzt jedes Mal hinsetzt, nur wenn ich stehen bleibe.
Warum bleibst du denn auch stehen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Du warum weißt, Domi und ich sind durch die Level gelaufen und gesprungen, wir sind durch.
Geflogen.
Ja,
ja, aber er hat schon recht, also Kiddy Kong ist wirklich das schwarze Schaf, leider ein Totalausfall. Ich weiß auch bis heute nicht, was sich Rare dabei gedacht hat. Vollkommenes Downgrade in allen Bereichen, hat mich auch genervt, sehe ich auch heute noch so, schrecklicher Charakter. Seine Idle-Animation, wenn er sich hinsetzt und dann an seinem Body da zieht, komplett nervig. Wenn er stirbt, dann heult er erstmal richtig krass rum. Gut, klar, er soll ja auch, weiß ich nicht, ein Baby sein oder auf jeden Fall ein junger Affe, aber was denkt man sich dabei? Auch das Design, völlig hässlich, er wirkt wie Donkey Kong und Wrinkly gemischt, viel zu fett auch, also no hate, aber ja, weiß ich nicht, er war einfach...
Er ist zu träge, das ist es, er ist einfach zu träge. Wir haben davor war es Donkey Kong, Diddy Kong waren relativ, sie waren eigentlich gleich und hatten halt die Sonderheit, Diddy hatte diese etwas flexiblere Rolle, dafür hatte Donkey Kong mehr Gewicht für die Gegner. So, dann hatten wir Diddy Kong, war, hatte auch wieder hier diese coole Rolle und Dixie Kong konnte fliegen und war zwar OP, war immer eigentlich fast immer die bessere Wahl, je nachdem, manchmal brauchtest du die andere Rolle, aber du konntest mit Diddy Kong super spielen. Hier hast du eigentlich nur einen Charakter. Weil sobald du dieses dumme Baby hattest, warst du nutzlos. Du konntest dich nicht mehr durch die Level bewegen. Es gab so viele Stellen, wo einfach viel zu träge war, um die Sprünge überhaupt zu schaffen. Das heißt, er war nicht nur, er konnte nicht nur nicht flattern, sondern er war auch noch viel, viel langsamer, viel träge und hatte so eine ganz unangenehme Trägheit in sich. Ja, und das hat ihn so unspielbar gemacht.
Die haben zwar versucht, ihm einen Nutzen zu geben, weil er hatte ja die Möglichkeit, übers Wasser zu springen, wenn man das Timing drauf hatte. Und wenn man ihn mit Dixie geworfen hat, dann konnte man ab und zu mal so berüchtigte Stellen aufgrund seines Gewichts halt frei stampfen. Aber das kam viel zu selten zum Einsatz und war meistens auch nicht wirklich mit nützlichen Items verbunden. Nee. Er ist und bleibt ein Rätsel. Ich verstehe es bis heute nicht, warum man sich für ihn entschieden hat.
Nee. Ja, und dazu kommt also für mich auch noch die reduzierte Spielgeschwindigkeit. Also ich weiß nicht, ob man da der Kamera so ein bisschen entgegenwirken wollte, aber ja, die Level waren noch mal größer, detaillierter und so, aber alles lief langsamer ab. Auch wenn zum Beispiel Dixie war ja da wieder am Start, sag ich mal, und die ist auch langsamer geflogen und so. Und das hat mich völlig rausgebracht. Ich habe die ja in relativ kurzer Zeit hintereinander weggespielt, die drei Teile. Und ich bin völlig durcheinander gekommen, dass Dixie auf einmal so langsam ist. Ich bin so oft entweder an Gegnern vorbeigeflogen oder irgendwie abgestürzt oder sonst was. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich. Dazu kommt, wie gesagt, der Soundtrack. Da ist mir, glaube ich, ein Track in Erinnerung geblieben, weil es gab ja dieses Mal nicht.
Ja, mir wird der Soundtrack jetzt auch ein bisschen zu sehr gehatet. Also klar, kommt nicht an die Vorgänger ran, aber da gibt es schon auch ein paar Gems. Also Evelyn hat das ganz gut gemacht, auch wenn das natürlich nicht das David Wise Level erreichen konnte, klar.
Bin ich aber auch gerade. Wir haben das jetzt gerade nochmal gemacht. Also ich habe den Teil nochmal gespielt. Und pass auf, der interessante Verlauf war, ich habe halt vor einer Weile halt auch schon rausgefunden, was du gesagt hattest, dass der Game Boy Advance Port von Donkey Kong Country 3 hat einen komplett anderen Soundtrack, weil den David Wise von der Wurzel auf noch einmal neu komponiert hat. Vielleicht, weil er sich da nochmal austoben wollte. Es sind ein paar kleine Tracks ähnlich, aber im Großen hat er einen neuen Soundtrack geschrieben. Und dann haben wir wirklich mal, wir haben das Spiel gespielt und haben dann 1:1 den Soundtrack vom Super Nintendo Part gegengesetzt. Und das Interessante war, dass ich tatsächlich relativ oft dem Super Nintendo den Vorzug gegeben habe, weil man dann einfach gemerkt hat, wie gut die Tracks tatsächlich doch sind. Aber sie sind halt an einigen Stellen nicht so 100% Donkey Kong wie die anderen davor. David Wise hat im Game Boy Advance Port Songs geschrieben, die auch teilweise also richtig stark sind. Und teilweise sind sie sehr stimmig und sie passen oft besser zu der von Donkey Kong. Bei Donkey Kong Country 3 hat zum Beispiel, wenn du in den Wäldern bist, da läufst du so dü-lü-lüt, dü-lü-lüt. Was so ganz dramatisch, so ganz düster und dramatisch. Unter Wasser läuft eine übelst dramatische Musik, die du eigentlich in so ein Unterwasserlevel von Doom packen könntest. Und das hast du an vielen anderen Stellen, dass der Soundtrack sehr düster ist und David Wise hat den halt ein bisschen fröhlicher, so Uplift und mehr auf Donkey Kong gezogen. Deshalb ist er ein bisschen so rausgefallen. Aber der Soundtrack an sich ist ein super Soundtrack.
Das hat mich sehr interessiert, was du zum GBA-Teil meintest, weil ich das auch gesehen habe, dass du den spielst. Und also als ich mir damals dieses Remake gekauft habe, ich war brutal enttäuscht, dass da ein neuer Soundtrack drin war. Ich wusste zwar, dass er von David Wise war, aber ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ich fand ihn leider durchweg ziemlich schlecht.
Den neuen Soundtrack?
Den GBA-Soundtrack, ja.
Ja, ich muss halt wirklich auch sagen, besser. Ja, der Super Nintendo-Soundtrack ist besser. Und ich hatte ein bisschen mehr erwartet von dem Game Boy Advance Ding. Ich finde den allerersten Track, den finde ich richtig stark schon.
Ja,
aber
ja,
danach habe ich so oft gedacht, so okay, das war irgendwie auf dem Super Nintendo zieht mehr. Das war irgendwie geil. Auch wir haben uns auch, dann muss ich dazu sagen, wir haben uns die High-Quality-Variante reingeguckt, weil der Game Boy Advance kann natürlich nicht mithalten mit der Soundqualität. Aber selbst da haben wir gemerkt, nee, wie gut der Soundtrack tatsächlich ist vom dritten Teil. Also das geht mir gerade ein bisschen zu hart in Hate hier.
Nein, in Hate, ey. Also, wie gesagt, ich habe es zweimal gespielt und mir ist nichts hängen geblieben. Mir ist nichts hängen geblieben. Außer einer, aber das ist auch meiner Geschichte geschuldet, wenn du zum Speichern gehst, hat die dann Nintendo 64 laufen und da läuft einfach im Hintergrund die Castle-Musik von Super Mario 64. Und da habe ich gesagt, ja gut. Das ist halt klar.
Aber wir sind uns schon alle einig, dass es immer noch ein sehr gutes Spiel ist, oder? Also klar, das schwächste Teil von den dreien, aber immer noch.
Es ist so wie besser mit Dark Souls 2. Ja. Dark Souls 2 ist auch ein gutes Spiel, aber es ist kein gutes Dark Souls. Und Donkey Kong Country 3 fällt halt nur so ab, weil die Vorgänger zwei der besten Spiele aller Zeiten sind. Und Donkey Kong Country 3 ist immer noch ein super Spiel, aber der Vergleich hat deshalb hat halt so hart gefallen. Ne? Weil es halt aber auch andere Dinge noch schlechter gemacht hat. Die Collectibles sind viel, viel schlechter platziert. Und das größte Problem ist das Pacing des Spiels. Du hast also nicht nur die Spielgeschwindigkeit, sondern auch die Levelstruktur sorgt für viel Level, die du halt viel, viel langsamer und viel, viel, also alles hält dich so ein bisschen auf in dem Spiel. Du musst öfter mal auf Türen warten. Das beste Beispiel ist dieses eine blöde Level, wo du die ganze Zeit so Türen öffnen musst. Du musst halt Ratten abschießen, die so in Rädern laufen. Und du kannst halt nicht durch das Level flitzen, sondern du musst da halt voll träge durch und musst halt die ganze Zeit erstmal diese Türen öffnen. Oder bei den Unterwasser-Stages, wo du abhauen musst, musst du teilweise erstmal Fässer ins Wasser werfen, damit du draufspringen kannst. Und solche Sachen hast du viel zu oft in dem Spiel, dass du aufgehalten wirst und dass du halt erstmal Stopp machen musst. Und deshalb hat das Spiel einfach bei weitem nicht so ein angenehmes Pacing wie die Teile davor. Und deshalb, es ist ein super Spiel, aber es steht halt leider im Vergleich zu zwei der besten Spiele immer.
Ja, ich stimmt. Also man muss ihnen auf jeden Fall anrechnen, dass sie auch da wieder versucht haben, neue Dinge zu machen. Und das ist ihnen auch gelungen. Aber die Qualität der neuen Dinge waren nicht immer gut oder so gut wie die Neuerungen davor. Man hatte so das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen ausgebrannt waren. Man muss auch mal bedenken, in welchen Zeitabständen die drei Spiele erschienen sind.
Soweit ich weiß,
haben die halt eins fertiggestellt und dann sofort an dem nächsten gearbeitet.
Sind sofort in der Arbeit.
Und wenn du zweimal so einen Banger raushaust, dann geht dir die Energie aus irgendwann. Deswegen, ich verstehe es auch, dass sie beim dritten Teil nicht mehr überall neue Maßstäbe setzen konnten. Aber sie haben es ordentlich gemacht. Es ist ein gutes Spiel, aber einfach nicht so gut wie die anderen beiden Punkte.
Die Frage ist halt immer zum Beispiel, wen magst du lieber, Rambi oder Ellie?
Ja, es ist
Ellie
halt auch
ist
so
der Elefant.
Es ist auch so eine schlimme Entscheidung gewesen, dass man da sehr viele Level mit den Tieren alleine machen musste, weil gerade Ellie
war auch so langsam.
Ja, Ellie ist halt auch wirklich ein komplettes Downgrade zu Rambi. Ich mochte Ellie überhaupt nicht und es gab einige Level, wo du diese tierischen Freunde komplett spielen musstest und die fand ich alle teilweise zu umständlich, zu lang. Generell
alle
Level sind
Pacing
etwas
halt
zu lang. Ja, Pacing ist schlecht, Level sind zu lang. Du hast gemerkt, sie wollten es ein bisschen strecken auch, weil die Idee, die Philosophie war nicht mehr ganz da. Aber sie
auch
mussten was abliefern. Stimmt. Es war alles nicht mehr so ganz abgestimmt.
Ja, dadurch steht halt oft so eine unangenehme Schwierigkeit, weil ich in dem Baumlevel bin ich fast ausgerastet, weil es gibt dieses Baumlevel mit der Säge, wo du von dieser riesigen Säge davon fliehen musst. Und das Alter, nach dem ersten Bonus, nach dem Speicherfass, es ist so lang! Es ist so lang, Alter, bis dann mal irgendwie wieder was passiert. Und auf dem Game Boy Advance war dann noch das Problem, dass es zu doll reingezoomt war und man halt andauernd ins Blinde gesprungen ist. Aber Alter, das Level war halt viel zu lang. Und da hat man gemerkt, es fehlt einfach an vielen Punkten so das Gefühl für das richtige Tuning und das ist eigentlich alles.
Ja,
das
absolut. Auch die ganzen Loren-Level, wo du mit diesem Schlitten durch die Hypertubes gefahren sind.
Oh, die waren so dumm.
Die waren nur auf Triggern aufgebaut. Da war überhaupt gar keine Struktur mehr drin. Aber wisst ihr, was ich auch noch schlecht fand? Die Donkey Kong-Münzen. Die waren nicht mehr richtig versteckt, sondern du hattest halt immer diesen dummen Gegner, der das Ding als Schild benutzt hast. Und dann musstest du halt einen Weg finden, den mit einem Fass von hinten zu treffen, während du aber vor ihm stehst, weil er sich sonst umgedreht hätte. Das war ganz häufig einfach die gleiche Mechanik und auch nicht richtig versteckt. Ich fand das nicht gut. Das war in Sega CD2 so viel besser.
Ja, die Collectibles sind auch ein riesiges Downgrade.
Also, was ich zu dem Spiel sagen kann, ich habe am Ende nur noch geflucht. Wirklich, ich habe nur noch geflucht. Und auch diese Baumlevel, also auch diese kuriosen Gegner, die Also diese Endgegner, die irgendwie einen Baum, der dich dann mit Wasser abgespritzt hat und wo du dachtest, sag mal, auf welchen Drogentrip waren die denn da unterwegs? Und das ist, hat's irgendwie bei mir, nee, also das Spiel hat's bei mir überhaupt nicht geschafft anzukommen. War ganz nett, dass sie da so eine Open World damit reingebaut haben. Und auch hier muss man wieder mal die Entwicklungsleistung wirklich respektieren. Denn das kam exakt ein Jahr später nach Donkey Kong Country 2. Ebenfalls im November 96 in den Kanada, USA und Japan. Und dann im 19. Dezember 96 in Nepal-Region. Aber, nee, also absolut nicht mein Ding gewesen. Ich habe es durchgespielt, aber ich habe mich am Ende wirklich nur drüber aufgeregt. Und ich bin halt, wie gesagt, mit dem Babyaffen, fällt mir der Name schon nicht ein, weil ich mich so aufrege, bin ich nicht mal klargekommen, weil der hat mich absolut getriggert, dass ich nur einmal eine Sekunde das Steuerkreuz loslassen musste, hat er sich hingesetzt, da dachte ich so, du faules Stück. Und dann auch, wie gesagt, die Spielgeschwindigkeit war eine andere. Das mit den Münzen war eine ganz nett, den fand ich sogar ganz nett designt, den Gegner. Aber irgendwie hatte ich auch keinen Bock auf den. Die Münzen einzusammeln hat ja ein viel besseres Pacing, was ja Tim schon gesagt hat, als da erst so einen Gegner besiegen zu müssen. Das ist, irgendwie haben sie die komplette Geschwindigkeit rausgenommen und ich bin damit nicht klargekommen. Wie gesagt, es gab ein paar nette Tracks, aber mir ist nichts davon in Erinnerung geblieben. Und beim ersten und zweiten Teil habe ich sofort gesagt, ich muss den Soundtrack davon irgendwie haben. Und ja, mittlerweile kriegst du ihn ja überall, solange Nintendo den nicht sperrt. Aber es ist wirklich so eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, absolut nicht mein Fall. Aber
sag mal, magst du überhaupt Donkey Kong?
Ja, ich liebe es.
Lass uns noch ein bisschen mit einer positiven Note enden. Du hast es auch gerade angesprochen, die Overworld, bisschen Open World mäßig aufgebaut. Das ist das Einzige, wo ich sage, das haben sie wirklich besser gemacht. Weil du hast da die Möglichkeit, jeden Fleck zu erkunden. Und es gab da auch einige Secrets, ne? Du musstest ja diese Bananenaffen da suchen. Okay, dieses Minispiel da hat sich sehr oft wiederholt. Aber trotzdem, du warst angeleitet, dir die Welt genau anzugucken. Und was wir völlig vergessen haben, es gab ja diese Bären, die in jeder Welt waren. Und du hattest da so eine kleine Tauschquest, die sich über das ganze Spiel erstreckt hatte. Und du musstest auch richtig kombinieren und nachdenken, okay, wer will jetzt was? Das fand ich eigentlich echt schon ziemlich schön. Und das hing dann natürlich auch wieder mit der verlorenen Welt so ein bisschen zusammen, wenn ich mich richtig erinnere. Neben den Bonusmünzen, die du halt dafür gebraucht hast, wie in DKC 2.
Ja, also sie haben ja auf jeden Fall eine ganze Menge neue Charaktere gemacht. Das ist ja mittlerweile so ein Markenzeichen von der Serie. Und die Kremlins waren auch wieder da, haben aber schon eine kleinere Rolle gespielt. Es wurden einige Gegner überarbeitet, wie zum Beispiel die Bienen, die dann anstatt fetter Stacheln auf einmal so eine Kreissäge
Oh ja, Gott, die waren weird.
Ne? Also das war alles ein bisschen anders. Man wusste, die durften sich halt auch ein bisschen austoben. Das war alles okay, aber ja, wie gesagt, meins war es jetzt absolut nicht. Und das sollte aber, wie gesagt, positive Note ist definitiv die Overworld und so, aber das sollte ja dann später sich ändern. Denn dieses Mal mussten wir nicht nur ein Jahr warten, sondern satte 14 Jahre. Und wieder kam es im November und im Dezember raus. Und dieses Mal allerdings auf der Wii. Und zwar mit Donkey Kong Country Returns.
Ja, war ein geiler Moment. Ich habe mich auch mega gefreut über die Ankündigung. Weil es halt aber auch schon lange her war. Also, wenn man ein riesiger Fan ist von Donkey Kong und dann kommt so lange nichts und dann wird dieses Spiel angekündigt, was ja schon in der Präsentation fantastisch aussah, dann absoluter Hype.
Jetzt kommen wir mal zu ein paar Sachen, die man. Also, das Spiel, finde ich, reiht sich direkt bei mir auf. Also, wir haben ja nur 5 Plätze, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber direkt hinter Tropical Freeze noch ein, was wir danach besprechen. Also es ist insgesamt auf Platz 4, das ist aber nicht schlecht, weil nee, die wirklich alle verdammt nah beieinander liegen. Ich muss
das
sagen,
Witzige ist, wir besprechen 4 der besten 2D-Jump Runs aller Zeiten. Von daher, da dann auf dem 4. zu landen, ist halt absolut nicht schlimm. Und dann ja, kommt noch richtig. Teil 3.
Ja. Richtig, genau. Und Donkey Kong Country Returns hat einiges anders gemacht natürlich. Also man hatte ja natürlich eine Butte andere Technik, auch wenn das bei der Wii immer ein bisschen, ironisch klingt. Aber natürlich war die wesentlich leistungsfähiger als ein Super Nintendo. Und man hatte viele neue Sachen. Unter anderem, wie gesagt, was wir schon angesprochen haben, die Kremlins waren nicht mehr da. Mhm. Viele Leute haben vermutet, dass es einfach daran liegt, dass Rare die Lizenz 2002 war das, glaube ich, wo die von Xbox aufgekauft wurden, mitgenommen hat. Also das heißt, die Donkey Kong-Lizenz liegt natürlich bei Nintendo durch die Arcade-Automaten Donkey Kong Junior und sowas. Und das gab es ja schon 1982. Und dadurch hat sich das halt so ein bisschen aufgesplittet. Und ich muss sagen, so sehr ich den Teil auch mag, ich habe ihn auch im Original hier in der Sammlung und allem drum und dran, so sehr mochte ich mich nie so richtig anfreunden. Also es hat mir super Spaß gemacht, ne? Nicht falsch verstehen, aber da muss ich natürlich diesen kleinen Abstreifer machen im Vergleich zu den Originalteilen. Mit dem Gegnerdesign, das war irgendwie nie meins. Irgendwie weiß ich nicht, aber wir haben es ja vor uns schon kurz angesprochen. Vielleicht kann ja Tim noch was dazu sagen, zu diesem ganzen Gegner-Kram.
Ja, das Ding ist halt, dass die Kremlins mir extrem gefehlt haben. Gerade King K. Rool. Ich fand, also bei den Kremlins fand ich halt so cool, dass es an sich, es gab dieses eine Gegnervolk quasi. Und die kamen dann in verschiedenen Varianten und dann am Ende in den Credits haben sie auch alle Namen bekommen. Und du hast sie nochmal gesehen. Ich liebe die Credits von Donkey Kong spielen. Oh, aber auch fantastisches Lied.
Ja.
Also, geil. Und dadurch hatten die alle so ein bisschen Charakter. Und das war von King K. Rool halt die Truppe und du konntest da was verbinden. Und in Donkey Kong Returns waren es halt irgendwie alles nur so Tiere. Da war halt kein Charakter mehr dabei. Alle Gegner wirkten sehr generisch. Das ist aber auch schon ziemlich das Einzige, was ich in dem Spiel persönlich kritisieren würde. Aber wer mir extrem gefehlt hat, war King K. Rool. Gerade wenn man jetzt nochmal auf die anderen guckt, war das eins der absoluten Highlights. Der Kampf gegen King K. Rool im allerersten Teil auf dem Schiff mit Gangplank Alien als Hammer-Soundtrack. Oh, und dann, wie er dich verarscht, wie er einmal umfällt. Und dann laufen die Credits, wo dann die ganzen Kremlins da angegeben wurde und dann dann auf einmal so The End, Fragezeichen, und dann steht er wieder auf. Ich damals so, boah, was, ne? Mein Herz am Rasen, immer das kleine Kind in mir richtig so, what the fuck, ne? Ich voll Adrenalin, dann ging's weiter. Und Teil 2 hat einen richtig schweren, aber auch einen richtig coolen Bossfight, vor allem einen Secret-Bossfight, der ging nochmal richtig ab. Teil 3 war dann halt wieder einfach weird. Da war er einfach Roboter. Aber,
ja, das Teil fehlt 3 halt. Entschuldigung, aber das,
ja.
Naja.
Aber das fehlt er halt jetzt hier.
Kennt ihr meine Geschichte mit dem ersten King K. Rool Battle?
Hau raus.
Ich habe natürlich auch lange gebraucht, um ihn zu besiegen erstmals. Und dann, als er umgefallen ist und die Credits liefen, war ein blöder Moment, weil ich musste übelst pissen. Da dachte ich mir, okay, schade, verpasse ich die Credits, aber ich muss jetzt. Ja? Komme ich wieder, bin ich auf einmal tot.
Aber war das im Stream oder im Let's Play?
Nee, da war ich noch jung.
Ach so.
Da war er unschuldig.
Ach so, okay.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Aber das ist halt so, ja. Also, das haben. Rare hat ja generell immer ein bisschen Sachen anders gemacht, als wie es vielleicht bei Nintendo gewünscht gewesen wäre. Ich meine, ich sage ja nur Donkey Kong 64. Ja, das ist jetzt kein Country-Teil, aber er gilt schon irgendwie als Nachfolger. Logischerweise, damals musste ja irgendwas immer die 64 drin sein. Ich meine, da wollte Rare erst mit einer Pumpgun kommen, bis Miyamoto dann gesagt hat, nee.
gib dir mal Conker. Ja, genau. Die Pumpgun gibst du mal Conker, so.
Ja, genau. Nee, macht mal lieber daraus so eine Kokoskanone oder so, was ja auch besser passt, müssen wir ehrlich gestehen. Aber ja, ist halt schon witzig, dass Rare da immer ein bisschen daneben geschossen hat, sage ich mal. Und
hat er auch mitgespielt bei Conker's Bad Friday. Das war so witzig. Es war doch Conker's Quest, kennt man ja die Geschichte, wurde ja, und dann haben sie gesagt, nee, das ist uns, das ist jetzt nichts, mach mal anders, das ist uns zu bunt. Und dann haben sie ja extra Conker's Bad Friday so abgemacht, weil sie aber eben auch ihre Umsetzung bei Donkey Kong, weil sie das da eben nicht durften. Und deshalb haben sie halt extra bei Conker's Bad Friday so vollkommen übertrieben und dann ist dieses absurde Spiel dabei rausgekommen.
Ja, richtig.
Ja, aufgrund genau. der Leistungen hat Nintendo ihnen halt viele Freiheiten gegeben, ne?
Ja.
Ja. Die waren schon auch sehr beeindruckt von denen. Also die Technik von Donkey Kong Country, die war ja so revolutionär, das hat Nintendo auch umgehauen.
Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es war ja auch schon auf diesen SGI Workstations gemacht worden, die dann später ja beim Nintendo 64 eine ganz große Rolle gespielt haben, weil ja auch die Grafikeinheit vom N64 daherkam. Und damit haben die absolute Maßstäbe gesetzt. Ja, jetzt muss man aber auch noch dazu betiteln, dass ja leider Donkey Kong Country Returns, in Anführungszeichen leider, nicht mehr von Rare entwickelt wurde, sondern von den Retro Studios. Und das war ja auch ein riesen Sauhaufen. Also was da für Geschichten rausgekommen sind bei den Retro Studios, dass der Chef da alles versoffen hat und für Nutten ausgegeben hat, ist ja schon der Wahnsinn. Ja? Und trotzdem haben sie es dann am Ende geschafft, so einen großartigen Titel auf die jeweilige Plattform zu bringen. Und es ist schon eine spannende Sache, was da bei Retro alles passiert ist, weil die hatten überhaupt keine Ahnung, wie man Spiele produziert. Wie man das Budget einteilt, die haben einfach gesehen, ey, wir haben die Millionen jetzt bekommen, geile Sache, ja, dann haben sie irgendwie immer so ganz kleine Milestones abgeliefert, bis dann irgendeiner mal rausgefunden hat, diese Milestones, die sind ja nicht wirklich so das reale Konzept, sondern diese Milestones wurden dann extra nochmal manchmal gemacht, um die zu präsentieren, aber die gehört nicht zum Gesamtkonzept des Spiels und es hat keine Sau interessiert. Die hatten einfach so ein Grundvertrauen zu den Retro-Studios und am Ende haben sie dann trotzdem Metroid Prime abgeliefert und natürlich Donkey Kong Country Returns. Über Donkey Kong Country Returns kann man jetzt auch eine ganze Menge reden. Da war David Wise überhaupt nicht mit dabei. Da waren Komponisten wie Minaku Hamano, Masaru Tajima, Shinji Oshiroda und Daisuke Matsuoka dabei, die natürlich alle an sich schon...
Moment, du hast den Wichtigsten ausgelassen. Also das war ein Ensemble, die dabei waren, aber hauptverantwortlich war Kenji Yamamoto. Und Kenji Yamamoto ist eine absolute Größe. Und man muss halt dazu sagen, der Soundtrack, also Kenji Yamamoto hat zum Beispiel die Metroid-Reihe gemacht, Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Prime, hat Mario Kart Super Circuit gemacht und Excitrack hat damit dran gearbeitet, an der Smash Bros. Reihe hat damit dran gearbeitet, Pilot Rings, Rhythm Fever und ganz, ganz viele andere Spiele der heutigen Zeit, Tomodachi Live, glaube ich, war auch dabei, Street Pass, Mii Plaza, also der ist eine absolute Größe. Hey Pikmin hat er noch mitgemacht, Sushi Striker, geiler Soundtrack, hat er auch mit dran gearbeitet. Also der kann was, der Typ hat Ahnung und ist auch schon lange, lange dabei und hat einen fantastischen Soundtrack gerissen. Man muss halt dazu sagen, warum der Soundtrack aber auch so großartig ist von Donkey Kong Country Returns ist, dass er das okay hat, sich an dem Original-Soundtrack zu bedienen. Also dieser Teil hat zwar auch sehr viele tolle Tracks, die neu sind, aber er hat halt auch vor allem sehr, sehr viele tolle Tracks, die eben ja die Soundtracks von den Super Nintendo-Teilen remixed haben und in ein neues Gewand geführt haben. Und das haben sie fantastisch umgesetzt, muss ich sagen. Und deshalb ist der Soundtrack von Donkey Country Returns nicht so neu und so groß wie Freeze, aber halt sehr nostalgisch und das ist ja die Hauptprämisse des Spiels gewesen. Donkey Kong war wieder da, in einem neuen Gesicht, in einem neuen Gewand und das hat halt auch die Musik meiner Meinung nach ausgestrahlt.
Ja, ja. Sie haben es absolut richtig gemacht. Sie haben nicht nur Donkey Kong zurückgeholt, sondern eben auch die Vibes von damals.
Ja.
Und die Entscheidung, den Original-Soundtrack größtenteils zu remixen und ein bisschen was Neues dazu zu komponieren, war goldrichtig, hat so gut harmoniert. Bisschen schade fand ich halt, dass man wirklich David Wise komplett ignoriert hat. So wie ich mitbekommen habe, hat er auch nur gegen Ende, also wo das Spiel schon fast fertiggestellt war, überhaupt mitbekommen, dass es entwickelt wird. War dann auch ein bisschen traurig, aber hat dann zumindest mit den Retro-Studios das Agreement erzielt, dass bei einem potenziellen Nachfolger er dann mitwirken darf. Ist ja dann auch so gekommen.
Ja.
Trotzdem finde ich initial das schon einen Disrespect, dass man nicht ihn direkt angefragt hat.
Ja.
In der Planungsphase. Das verstehe ich nicht ganz.
weiß ich nicht, vielleicht war er mittlerweile zu teuer, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil die anderen Komponisten, wie Tim ja gerade schon gesagt hat, die sind ja durchaus auch schon etabliert im Geschäft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die so günstig abspeisen kann. Aber ja, dass man ihn gar nicht gefragt hat, finde ich halt auch wieder so.
Weiß ich nicht, vielleicht, also kennst du halt alles Japaner. Halt zu Nintendo. Ja.
Das sind alles Japaner. Ich glaube, man wollte es im eigenen Lager behalten.
Ja. Vielleicht wollten, David Wise war halt extern, das war halt ein externer Agent und Kenji Yamamoto arbeitet halt fest für Nintendo und kann was. Vielleicht haben sie deshalb sich gesagt, wir haben doch hier unseren geilen Composer, aber wer weiß.
Ja, ja, du kennst Nintendo, die sind halt schon eher so auf ihren eigenen Markt konzentriert und wenn man sich so anschaut, was zuletzt mit den Credits bei einigen Spielen passiert, dann läuft da auch einiges falsch, wie ich finde. Weil einige Leute ignoriert werden oder bewusst, ja, sabotiert werden.
Ja, das alte Metroid, bei Metroid Red zum Beispiel. Leute nur geehrt wurden, die dann auch wirklich länger als 6 Monate am Projekt dabei waren.
Das ist totaler Quatsch und das darf auch nicht so weitergehen, das muss kritisiert werden. Ist jetzt aber auch nicht Teil dieses Podcasts, glaube ich, das kann man mal woanders ansprechen.
Nee, aber das ist halt, das ist... Also Spieleindustrie generell, ich glaube, da könnte man auch nochmal einen extra Podcast drüber machen, über 2-3 Stunden wahrscheinlich, geht gerade, also gefühlt zumindest so aus Consumer-Sicht, aus unserer Sicht, aus denen, die die Spiele verehren, geht gefühlt gerade komplett den Bach runter. Mhm. Also das ist krass. Naja, gut.
Aber Returns, also der große Vorteil war, also spielerisch ist es Sahne. Und sie haben ganz viel, also die Lore-Level haben sie halt wiederbelebt, machen richtig toll Spaß. Mhm. Und was ich hier so krass fand, ist die Ideen, wie die Levelstrukturen, wie unglaublich schön diese Level aussahen.
Ja.
Und auch hier wieder so super unterschiedlich. Returns braucht sich hinter den anderen Spielen nicht zu verstecken. Und es ist halt wirklich, wenn man jetzt halt sagt, also ich habe das Spiel 3-mal durchgespielt. Damals auf der Wii einmal, 2-mal auf dem 3DS, weil ich das auf dem 3DS noch ein bisschen lieber mochte. Aber ich habe damals auch ein 3DS-Suchti. Und ich liebe dieses Spiel und ich fand die Schwierigkeit perfekt. Man kam richtig gut durch. Ich fand die Tierbegleiter wieder toll, die wieder da waren. Die Figuren, die wieder da waren. Nur die Kremlins haben gefehlt, aber es sah so brutal gut aus. Und es war ein Ideenfeuerwerk.
Ja, ich muss ja auch noch ein kleines Fazit ziehen. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es gefeiert, als es angekündigt wurde. Und es hat mich so gefreut, dass sie wirklich verstanden haben, warum Donkey Kong so groß war. Die Grafik, die Musik, das Level-Design, die vielen Secrets und dieser einzigartige Charme. Mir haben auch die Kremlins gefehlt, allerdings, wie ich schon anfangs gesagt hatte, ich verstehe, dass Retro Studios da so ein bisschen seine eigene Vorstellung umsetzen wollte. Die Tikis waren okay, aber kamen natürlich nicht an die Vielfalt und an den Charakter der Kremlins heran.
Ja, überhaupt nicht.
Was man vielleicht kritisieren kann, ist die Steuerung tatsächlich, weil, naja, es war halt ein Wii-Spiel, daher wurde, vor allem bei der Rolle, du musstest dabei schütteln. Das wurde einem halt aufgezwungen durch die Konsole und dadurch waren präzise Sprünge ab und zu nicht machbar, weil es halt nicht immer 100% in dem Moment, wo du geschüttelt hast, reagiert hat. Und das Spiel ist nicht einfach, also das haben sie auch verstanden, der hohe Schwierigkeitsgrad. Wurde dann in dem Mirror-Mode nochmal auf die Spitze getrieben.
Na klar.
Deswegen, das kann man auf jeden Fall kritisieren, fand ich auch nicht gut. Und Miyamoto wollte auch noch unbedingt, dass das Blasen mit dazu kommt. Ja, hätte man sich auch sparen können, aber ja.
Ja, es war halt das Feature der Wii. Game. Ja. Es war halt das Feature der Wii, so du als Second Party musst du halt die Features wahrscheinlich mit einbauen. Da haben sie ja dann bei der Wii U komplett drauf geschissen beim nächsten Teil. Da haben sie ja einfach gesagt, weißt du was, den Second Screen, den machen wir einfach aus. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Gelungene Rückkehr auf jeden Fall.
Ja, genau. Jedenfalls, was ich noch abschließend sagen wollte, Donkey Kong Country Returns, super Spiel, hab ich aber wahrscheinlich auch wegen Kindheitswillen nicht so krass im Kopf behalten wie die Originalteile, weil die Originalteile halt Riesen-Impact waren. So, haben wir jetzt gerade ja schon ausführlich besprochen, Grafik, Soundtrack, bla 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 bla, war damals noch nicht gesehen auf so einer Plattform und Donkey Kong Country Returns hat das halt logisch erweitert auf ein modernes System, war mir aber auch irgendwann, ehrlich gesagt, zu schwer. Und ich hab's durchgespielt, aber ich hab's auch, glaube ich, nicht nochmal angefasst, weil auch du eine wesentlich schnellere und präzisere Steuerung hattest und so weiter und so fort, was ja auch wieder der Technik geschuldet war. Aber natürlich Ideen wieder. Ich erinnere nur an das eine Sonnenuntergangslevel, wo du einfach nur die Silhouetten von den Affen gespielt hast, ne? Ey, fantastisch. Ganz einfach gemacht, einfach nur den Kontrast von den Spielfiguren auf schwarz gedreht und im Hintergrund dieses Sonnenlevel gemacht. Aber es war so gut und es hat so einen tollen Effekt gehabt.
Ja, das machen so viele nach seitdem, ist so gut.
Ja,
das richtig. War ein richtiger Trendsetter, ja.
Ja, ja.
Jetzt hast du es einfach verstanden.
Ja, richtig. Aber wir haben noch ein abschließendes Spiel. Ich meine, von Donkey Kong Country Returns gab es auch noch den 3DS-Ableger.
Ja, der war so toll. Der hatte ja sogar noch dieses Bonus. Oh, das war so geil. Dieses super schwere Bonus-Level am Ende. Das habe ich geliebt.
Ja.
Ja, bei Donkey Kong did it again. Also, wie können sie denn jetzt schon wieder auf ein Spiel, was so gut ist, also wirklich so gut ist, wo man sich denkt, oh mein Gott, was ein geiles Revival. Ja, danke, dass wir das bekommen haben. Und dann kommen sie halt, ich glaube, 4 Jahre später um die Ecke und ballern einfach nochmal ein besseres Spiel, was einfach Returns einfach nochmal in den Boden stapft. Wie haben sie das schon wieder geschafft, ey?
Ja,
weil Tropical Freeze ist eins der besten Spiele aller Zeiten, eins der besten Jump'n'Runs aller Zeiten. Und ist ein solches Meisterwerk. Meine Güte, ist dieses Spiel gut.
Die Besonderheit ist ja auch, man vergleicht das ja natürlich immer gerne mit Mario, die Jump'n'Runs, weil es ja auch direkt als Konkurrenz sozusagen etabliert ist auf der gleichen Plattform. Aber das Level-Design von den Donkey Kong Country, das haben wir noch gar nicht mal so angesprochen. Aber Mario ist ganz oft, du hast Oberwelt, Unterwelt, Wasserwelt, Wüstenwelt, Feuerwelt und dazwischen hast du Plattformen. Ne? Das haben sie ja auch im Film so aufgenommen. Bei Donkey Kong ist es aber immer so, dass das alles immer einen Sinn ergeben hat. Also du hattest zum Beispiel, und da können wir jetzt mal bei Tropical Freeze, aber auch bei den anderen Spielen, ich will es jetzt aber erstmal auf Tropical Freeze begrenzen, hast du immer eine Logik in den Leveln. Zum Beispiel bist du durch eine riesen Fabrik gelaufen, wo Trauben verarbeitet wurden.
Ja, ne? Witzig. Ich habe direkt ans selbe Level gedacht.
Ne? Und jede Plattform ergibt da Sinn, weil die Trauben müssen transportiert werden auf Wagen, die werden zerquetscht, da kannst du natürlich auch zerquetscht werden und so weiter und so fort. Und das hast du in jedem Donkey Kong Teil.
Und Tropical dann, Freeze. Ja, genau, da machen wir weiter. Und dann, nämlich ein bisschen später, fliegst du nämlich mit dem Fast durch genau diese Fabrik und musst dann nämlich dann diesen ganzen Apparaturen, die du eben gesehen hast, eben ausweichen. Und das war doch auch so geil.
Ja, richtig, genau. Und also es ergibt alles in sich Sinn. Und wem das noch nicht so aufgefallen ist, achtet mal darauf. Also Mario ist natürlich wie immer top-notch Jump'n'Run optimiert, sage ich mal. War ja auch bei Mario 64 damals so oder so, wo du einfach jede Stelle auch mit Marios Moves erreichen konntest. Oder fast jede Stelle. Aber Donkey Kong treibt das halt einfach noch mal auf die Spitze, weil alles wirklich inhärent Sinn ergibt. Und jedes Level ist anders gestaltet. Und das haben sie natürlich mit Tropical Freeze nochmal übelst auf die Spitze getrieben. Weil du hattest so viele verschiedene Sachen da drin. Du hattest wieder einen David Wise Soundtrack da drin, der auch noch dynamisch gewechselt hat. Du hattest ja jetzt nicht mehr nur feste Oberwelt, feste Wasserwelt, sondern teilweise bist du ja von der Oberwelt ins Wasser gesprungen und dann wurde der Soundtrack dynamisch gewechselt zwischen der Oberwelt und der Wasserwelt. Und das ist halt eine fantastische Sache, wie ich finde. Ja, und das war halt total fantastisch. Also, dass diese Level wirklich dann dynamisch gewechselt haben und dann in diese klassische Unterwassermelodie vom ersten Teil. Ich dachte, mir geht einer ab. Ja, also wirklich. 2014 kam das Spiel raus. Also das heißt, weitere 4 Jahre mussten wir noch mal warten bis zum neuen Teil, was aber mit modernen Produktionszyklen kein großes Ding ist, sage ich mal. Weil, naja, man muss es ja mal so sehen, ist natürlich eine wesentlich modernere Plattform, man kann wesentlich mehr machen und so weiter und so fort. Aber, ja, 2014 und Tropical Freeze hat ja überall nochmal einen draufgesetzt, auch beim Schwierigkeitsgrad nochmal, wie ich fand. Man musste noch, ja, Also vom Jump'n'Run her auf jeden Fall.
Hier und da. Nicht generell, aber hier und da. Ich muss auch mal sagen, die ersten drei Welten von Tropical Freeze sind, glaube ich, das Beste, was ich jemals gespielt habe. Also bei jedem Level wirst du umgehauen und speziell in Welt 3, die so an Afrika angelehnt ist. Und da nochmal vor allem dieses, ich sag mal, König der Löwen-Level, ich habe geweint.
Ja, es gibt super viele Anspielungen auch. Und die ganze Zeit dachte ich auch so, was soll denn Tropical? Ist man die ganze Zeit jetzt so in Winterwelten unterwegs? Aber nein, das haben sie natürlich auch dynamisch dann in die Story eingebettet. Und ich kann aber auch noch eine Story erzählen nach Tropical Freeze. Da haben sie ja dann irgendwann K.Rool, wie wir es ja schon im Podcast gesagt haben, für Smash rausgebracht. Mhm. Und als dieser erste Trailer lief, ich habe den Fernseher angeschrien, wirklich. Ich dachte, das war ja diese übliche Smash-Zeit, wo Nintendo irgendwie dachte, oh, die trollen wir jetzt mal, die Leute. Und dann fing dieser Trailer an. Und ich dachte, da kommt ein neues Donkey Kong Country. Boah, war ich sauer. Ich war richtig sauer, dass der nur für Smash gekommen ist. Und,
ey, aber immerhin, dadurch dürfen wir Hoffnung haben, dass die Kremlings generell zurückkehren werden mit einem neuen Country-Teil.
Ja. Da wurde ja dann auch mal mit diesen Gerüchten aufgeräumt, weil wie du schon sagtest, viele haben ja vehement eine ganze Zeit lang immer behauptet, ja, die haben nicht die Rechte von Rare, das war halt von vornherein Quatsch. Aber es hat sich halt übelst gehalten, dieses Gerücht, das hat voll genervt.
Also ich glaube schon, dass Rare, die Kremlins sind schon eine Rare-Kreation.
Ja, aber das heißt ja nichts. Also Diddy Kong ist ja auch von Kev Bayless gemacht. Wir wissen nicht genau, was
in den... Die Rechte der Kremlins liegen bei Nintendo, das weiß man schon.
Gehe ich auch von aus. Wir wissen nicht, was da in den Verträgen steht, aber ich glaube auch, dass alles abgetreten wurde damals, ja. Bis auf Banjo und Conker und so.
Ja, ich hoffe jedenfalls, dass er jetzt nochmal ein Revival haben wird. Nach über 10 Jahren, ich meine 2018 wurde es nochmal re-released für die Nintendo Switch. Mit dem Funky-Mode... Wo ich dann auch dachte, ja, okay, ich denke mal, für Kids und so ist das was, aber alles andere, naja. Und
naja,
dann hoffe ich jetzt einfach mal, nach über 10 Jahren, ich höre.
Du musst bedenken, dass Tropical Freeze ja auf der Wii U rauskam und wir wissen alle, dass die ein Flop war. Mhm. Das Spiel hat sich halt da aufgrund dessen auch nur 2 Millionen Mal verkauft, was für die Wii U-Konsole sehr gut ist. Aber, aber Nintendo sagte sich natürlich auch, Alter, was eine Schande. Das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Das müssen mehr Leute spielen. Wir porten das jetzt halt auf die Switch.
Ja.
Und siehe da, mehr als doppelt so viele Verkäufe. Ich glaube 5, irgendwas. Das
ist immer noch zu
immer
wenig.
Noch zu wenig. Ey, also stimme ich dir absolut zu. Bin ich auch sehr, sehr sauer auf die Gaming-Community. Aber 5 Millionen ist etwas, wofür andere immer noch töten würden, ne?
Ja. Also das müssen mehr Spiele.
Ja.
Ich sage mal, die Wii U hat die Jump'n'Run 3 Allianz. Die Wii U hat witzigerweise drei der besten 2D Jump'n'Runs aller Zeiten. Rayman Legends, Tropical Freeze und Yoshi's Woolly World. Es ist immer so die 3 Allianz auf der Wii U und Tropical Freeze. Also ich hoffe auch übrigens, dass du den Leuten im Misse bist, gerade um die Ohren ballerst. Weil das ist wieder der legendärste Track des Spiels. Ist halt schon wieder der Unterwasser-Track irgendwie. Das kann David Wise einfach. Ach Mann, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe diese ganze Reihe und es ist schon krass, wenn man Donkey Kong Country Returns in seinem Ranking auf die 4 packt, aber die anderen beiden Super Nintendo Spiele haben halt so diese kindliche Super-Nostalgie und da komme ich oft nicht gegen an, wenn ich so ein Ranking erstelle. Also bei mir wären halt die Super Nintendo Spiele auf den irgendwie davor. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich diese Spiele ranken soll.
Das ist auch schwierig. Klar, DKC Tropical Freeze setzt ja in allen Belangen nochmal einen drauf. In Sachen Grafik und natürlich Soundtrack und Qualität und sowas alles. Witzigste fand ich halt, wie gesagt, dass sie komplett drauf geschissen haben, was die Wii U kann. Die haben einfach gesagt, wir bringen das Ding jetzt raus und wenn ihr das Spiel spielt, dann machen wir den Screen vom Controller einfach aus. Und da habe ich auch gedacht, man hätte ja wenigstens, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas da drauflegen können oder so. Aber gut, ist ja auch egal. Trotzdem, fantastisches Spiel, was die Reihe auch glorreich abschließt. Ich meine, es gab noch Ableger. Es gab für den Game Boy noch Donkey Kong Land. Es gab auch alle drei Teile, die angelehnt waren an die großen Teile, aber dann doch irgendwie anders. Dann gab es die Donkey Kong Country-Teile nochmal für den GBA. Wie gesagt, wir haben eine 3DS-Umsetzung gehabt von Donkey Kong Country Returns. Aber das Spiel oder die Spielmarke an sich hat insgesamt gar nicht so viele Einträge. Wenn wir jetzt noch eins zum Abschluss nehmen wollen würden, zum Ende, dann würde ich noch ganz knapp Donkey Kong 64 dazu zählen als legitimer Nachfolger in der 3D-Welt. Aber es war natürlich auch schon komplett anders, sage ich mal. Es war schon irgendwie Jump and Run, aber du hattest halt auch viele andere Sachen, die du lösen musstest mit verschiedenen Fähigkeiten von den Affen. Viele Sachen zum Sammeln natürlich. Also du bist an einigen Stellen gar nicht weitergekommen, ohne bestimmte Sachen gesammelt zu haben, mit bestimmten Charakteren. Man hat es, also das Pacing insgesamt ist ein langsameres als bei Donkey Kong Country. Deswegen ist es eine komplett andere Spieleserie. Ich bin bloß mal gespannt, was jetzt als nächstes kommen wird. Entweder es kommt ein neues Donkey Kong Country oder es kommt ein neues 3D-Donkey Kong. Ich gehe mal eher davon aus, dass ein neues Donkey Kong Country kommen wird, weil es einfach auch die beliebtere Serie ist. Oder, naja, gut, kann man jetzt schwer vergleichen mit dem einzelnen Ableger. Aber
bitte 2D.
Ja, würde ich auch feiern. Also ich sag's mal so, Donkey Kong 64, ich weiß, Domi, der sitzt jetzt
wahrscheinlich schon
da,
ja,
und ein bisschen nervös. Der ist so ein Punkt bei mir, wo ich erst gesagt habe, oh, irgendwie überhaupt keinen Bock drauf, dann wurde ich dazu gezwungen und irgendwann bin ich reingekommen. Dann war es dann halt doch wirklich richtig geil.
Schön zu hören.
Ist aber für mich persönlich nicht an die DKC-Teile rangekommen.
Ich sag dir nichts.
Doch, sag, wie stehst du dazu?
Nein, ich will jetzt hier keinen Krieg.
Du bist jetzt echt ein Hater.
Und meine Tim muss bald los.
Ich mag DK64 gar
Ach,
nicht.
Ach du Scheiße.
Gar nicht.
Ja, also klar, es
meiner
ist...
Meiner Meinung nach haben sie hier komplett versagt, was Levelführung und Collectibles und so
angeht. Ja gut, dann lassen wir es lieber.
Vielleicht müssen wir da nochmal einen extra Podcast aufnehmen, Domi.
Der kocht doch jetzt schon über.
Ja, ich will lieben gerade.
Ja, nee, aber ja, das war jetzt natürlich jeder Teil irgendwie mal kurz angerissen. Wir haben jetzt so viele Soundtracks eingespielt und so weiter und so fort. Eine legendäre Serie, Donkey Kong Country, immer gerne gespielt, spiele ich jetzt auch gerne mal öfter im Nintendo Switch Online-Abo oder halt auch mal im Stream hier auf dem Emulator. Ja, auf dem Emulator, ihr habt richtig gehört. Und ich habe den ersten Teil, wie gesagt, auch schon eine Weile lang mal so casual gespeedrunnt. Nicht so krass wie die Leute. Da könnte man nochmal ein extra Kapitel aufmachen. Nicht so krass wie die Leute, die dann Diddy Kong nehmen, einen Ratschlag machen und dann sich durchs komplette Level irgendwie glitschen, weil der so viel Speed drauf hat, dass das Spiel überhaupt nicht mehr mit der Berechnung nachher hinterherkommt. Und das sind einfach so eine Sachen. Diese Spieleserie ist legendär und wird auch immer legendär bleiben. Und wir könnten bestimmt noch so viel drüber reden. Aber ihr habt ja auch noch die Chance, euch in den Kommentaren dazu zu äußern. Hier zu unserem kleinen Special-Podcast zu Donkey Kong Country. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir denn nächsten Monat machen werden. Zu guter Letzt ist es aber immer so, dass wir natürlich nochmal eine kleine Werbung machen. Leute, wenn ihr noch mehr Stuff haben wollt von uns, schaut gerne auf nerdpodcast.de vorbei. Da findet ihr alle Links zu Steady und Patreon. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, wenn ihr da so eine schöne Gäste jetzt hier ranholt wie den Domi, dann gucken wir vielleicht mal, ob wir euch unterstützen können. Und ab 5 Euro geht es los. Da bekommt ihr den gesamten Backkatalog unseres Podcasts. Da bekommt ihr 2 Podcasts die Woche und eine ganze Menge Formate, unter anderem zum Beispiel mitsamt, dann mit Christian von ehemals Retro Plays, muss man ja leider sagen, der noch einen Retro-Podcast mit dem Prinny macht. Dann haben wir verschiedenste Formate, auch mit Marcel, wo es dann mal nicht um Videospiele geht, sondern eher so um die Sachen, die im Alltag gerade passieren und wo die Welt gerade wieder durchdreht und so weiter. Trotzdem gibt es dann eine bestimmte Kategorie an Unterstützern ab 10 Euro und die lesen wir am Ende jeden Podcasts vor. Da fange ich erstmal an mit dem Primebox, dem Robert396, dem Mike Hogenkamp, David Mecher, Christian Schicho, Mipa, Serioga-L, Michael Bormann, Nightbert, The Real Sudafan, Nyom Nyom Nyom, Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988, Ape Fiction, Timo Jünger, Dann gibt es noch als Neuzugang den Mickey Mehl und den Arnold Galvas für 15 Euro, den Jannis Just und den Pidgeon und zu guter Letzt noch den Axis Swiss mit 25 Euro. So, und jetzt gebe ich nochmal das Wort an euch. Euer Fazit hier, eure persönliche Tierlist noch zum Ende des Podcasts. Erstmal Dobby.
Ja, Donkey Kong Country 2. Dann, wenn wir 64 dazu nehmen würden, würde es tatsächlich jetzt schon kommen auf Platz 2. Danach Tropical Freeze. Okay. Die sind aber auch alle drei sehr nah beieinander, muss ich dazu sagen. 1, Returns und ja, ein bisschen abgeschlagener 3. Persönlich würde ich mich für die Zukunft tatsächlich auf einen 3D-Titel freuen, weil wir das jetzt schon lange nicht mehr hatten und mich interessiert, wie sie es heutzutage umsetzen würden. Aber at this point, ich meine, wir warten jetzt 10 Jahre. Nehme ich alles.
Ey, ich bin da genauso. Also, wenn 3D Donkey Kong angekündigt wird, dann bin ich auch, freue ich mich genauso. Ne? Das ist jetzt so, ne? Donkey Kong 64. Das macht dann auch ein bisschen Spaß, ein bisschen drauf rumzutrampeln. Aber. Mein persönliches Ranking wäre Donkey Kong Country 1 und Tropical Freeze zusammen ganz oben. Ich weiß nicht, wie ich sie unterscheiden kann. Teil 2 wäre dann auf der 3, aber halt auch sehr dicht. Returns auch sehr dicht auf 4. Oh, tut das weh, den auf 4 zu packen. Teil 3, ja, kann man auch auf die Liste packen, dann auf der 5. Und 64 ranke ich mal nicht.
Okay, wenn ich DK64 mit dazu nehmen würde, also bei mir ist DKC 1 immer noch auf Platz 1, einfach weil ich damit so viele gute Erinnerungen habe, ist natürlich sehr subjektiv, aber dann kommt 2, dann kommt Tropical Freeze, dann kommt Returns, dann kommt Donkey Kong 64, alle ganz nah beieinander und dann müsste ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Finger dazu packen, um den dritten Teil zu erwähnen, weil der ist bei mir übelst weit abgeschlagen. Trotzdem eine fantastische Spieleserie und ich bin sehr froh, die heute mit euch besprechen zu dürfen. Und danke, Domi, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, und ich glaube, wir müssen mal über die Videospielindustrie reden. Wir holen dir noch am besten Sam dazu und dann, ich glaube, dann platzt hier ein Meteor oder so. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.